Morgen. Guten Morgen, Jörg.
Guten Morgen, Philipp.
Ungewohnte Uhrzeit, ne? Wenn wir aufnehmen. Eigentlich immer abends. Und das wird immer verbunden mit Gourmetpalast und danach Bier trinken.
Oder Schlagerparty.
Und das letzte Mal Schlager.
Die Falle tappt man mit nicht.
Die Falle tappe ich, glaube ich. Ich glaube, da sollte ich nie wieder reintappen aus Gründen. Das erkläre ich dir, wenn die Mikros aus sind.
Ach so, okay.
Ja, ich habe da, du weißt ja, da ist ja. Naja, ich erkläre es dir nachher. Also, lieber
Jörg. Ich dachte, dir war es unangenehm, dass du an der Polonaise nicht teilgenommen hast.
Da habe ich Würde bewahrt.
Im Gegensatz aber du warst euch. Der Einzige im Raum.
Ja? Ja, genau. Ich war auch der Einzige im Raum, der völlig deplatziert gekleidet war. Ich da rumstand mit meinem Rollkragenpullover, irgendwie so Chelsea Boots, Parker mit so Buttons dran. Okay, das ist auch ein bisschen albern, die kann ich auch mal abnehmen, aber naja, so ist es halt in den ganzen, stehst du in diesen ganzen Normalos, die mit ihren kurzärmigen Karohemden, die haben wahrscheinlich alles Dreifache verdienen wie ich. Und irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt, also ich habe mich wirklich so unwohl gefühlt wie seit langer Zeit nicht mehr. Es wurde ja doch ein witziger Abend, aber ich musste mir das auch richtig schön trinken dann. Ja, es hat ja einen witzigen Abschluss gefunden, aber die Story danach, das erzähle ich dir nachher.
Ja, okay.
Oder,
aber
Leute, die auf Patreon sind, wissen das auch.
Was mir auch aufgefallen ist, das sind ja irgendwie die Leute, deren Interessen man so ein bisschen vertreten will, war so die Anti-Voten, die normalen Leute, aber genau. Man merkt dann so Situationen, wie fremd man denen eigentlich ist, war und dass wir eigentlich aus der Suppe kommen, aus der auch die Woken stammen und
ich habe das auch
schon eine bittere Erkenntnis.
Ja, ne? Also ich habe ja auch gedacht, ich könnte in eine noch so woke Kneipe gehen, gibt ja einige hier in Plagwitz und Lindenau, da würde mich keiner schräg angucken. Ja. Ich glaube, die würden selbst wenn die wissen, wer ich bin, würden sich glaube ich nicht trauen, mich rauszuschmeißen. Also weil ich ja optisch da auch, also ich sehe es halt nicht aus wie so ein Queer-Heini, aber trotzdem, man sieht ja so subkulturell halt irgendwie auch mit Parker oder mit irgendwie, was weiß ich. Also man sieht halt nicht aus wie jemand, der halt sonst bei der Sparkassenfiliale arbeitet und am Freitag auf die Schlagerparty hier geht. So. Ja. Aber natürlich dachte ich mir auch, das sind halt Leute, ja, die haben halt ein reales Leben. Also die haben mit diesem ganzen Schwachsinn nichts zu tun. Ich glaube, das sind auch die Leute, die sagen, ach, mit dem Gendern, hör mir auf, verstehe ich auch nicht, ist mir auch viel zu viel, lass mich doch damit in Ruhe.
Sofern sie das überhaupt mitbekommen
haben. Eigentlich ein gutes Leben. Aber ich erzähle dir nachher nochmal auf dem Mic. Vielleicht erzähle ich das Ecke morgen auch hinter der Paywall. Morgen ist Ecke bei mir zu Gast auf Patreon. Du bist da auch regelmäßig zu Gast. Wir sind seit Dezember, haben wir uns kennengelernt und irgendwie hat sich das zugleich so eine wunderbare Symbiose ergeben. Du warst im Dezember mein Jubiläumsgast, 50. Folge, die Little Dessau-Folge. Und danach warst du jetzt im Januar und Februar direkt zweimal bei Hinter der Paywall. Die Folgen sind sehr gut, weil es gibt auch einen roten Faden und den greifen wir heute auch wieder auf. Kulturbetrieb und so.
Ja.
Subventionstheater. Da hast du immer eine Menge zu erzählen. Das finde ich immer sehr interessant und sehr entlarvend auch. Findet übrigens auch ein naher Verwandter von mir, den ich jetzt am Wochenende mit meinem Sohn auch besucht habe, der hört das auch immer sehr gerne, der findet das auch sehr interessant. Der hatte auch dieses Buch von dem Menschink im Regal, das ich dir geschickt hatte. Genau, da können wir nachher ja nochmal drauf eingehen. Ich erstmal die Frage, Jörg, wie geht's dir eigentlich momentan?
Ja, mir geht's gut.
Wochenende gut überstanden.
Ja.
Was hast du gemacht? Warst du am Freitag bei Ecke Furio
in deinem eigenen Laden? Nee, war ich nicht. Ich war im privaten Ding unterwegs. Gestern war ich Pilze suchen. Ich bin ja begeisterter Pilzesucher.
Achso, aber schon lange. Also es ist jetzt nicht so gerade jetzt entdeckt, weil...
Nee, das ist so mein Ausgleichssport.
Achso.
Okay. Gestern war ich das erste Mal im Wald. Also eigentlich ist es ein Vorwand, um meine Ruhe zu haben, dass ich in den Wald gehen kann.
Aber, ja.
Und ich bin von einer Horde Wildschweiner überrascht worden gestern. Achso. Musste kurz die Beine auch in die Hand nehmen und... Ja, das war mein Wochenende.
Welche Wälder kann man hier empfehlen? Geil.
Das ist meine...
Pilzstein
verrät man auf seinem Sterbebett, also...
Ja. Ja, aber mehr so bei dir, du wohnst ja in Dessau, so, du wohnst ja nicht in Leipzig, aber du bist dann mehr so da in den Regionen
unterwegs. Ja. Okay. Leipzig hat wenig Wälder.
Ja, weil ich muss mich so ein bisschen outen, ich gehe tatsächlich ganz gerne, also ich mache gerne ausgedehnte Spaziergänge und es ist so ein bisschen, in Lübeck, da habe ich ja lange gelebt, da ist das Umland sehr schön und Leipzig finde ich das Umland nicht so schön, ehrlich gesagt. Es ist sehr flach und platt und sehr langweilig. Aber, also außer ich habe die Ecken halt noch nicht entdeckt. Also ich fahre ganz gerne mal durch Dunau durch bis zum Kulkwitzer See und spaziere da einmal rum. Das ist ja auch so eine gute 1,5-Stunden-Tour.
Ja, diese Auwälder kann man nehmen.
Aber genau, halt der Auwald ist mir aber auch, das ist halt langweilig, weil
langweilig
da hat man auch nie so richtig.
Und auch überlaufen, ne?
Genau, da ist halt, hast halt hunderte von Hunde-Gassi-Gehern und Joggern und das nervt einfach.
Ja, also ohne Auto in der Tat schwierig. Also was schön ist, das ist das Saale-Unstrut-Gebiet. Das ist so eine Dreiviertelstunde weg von hier. So Weinberge mit Wäldern, wirklich toll. Okay. Dübner Heide, dann die Dessauer Ecke. Da gibt's ausgedehnte Waldgebiete, wo du auch keinen triffst. Dann,
ja.
Aber
genau, also ich habe tatsächlich ein bisschen so das, ich bin jetzt noch kein, so ein, bin jetzt kein völkischer Wandervogel, aber ich habe so ein bisschen diese ausgedehnten Spaziergänge, natürlich gezwungenermaßen in diesen ganzen Lockdown-Zeiten, was würdest du sonst auch machen, außer halt irgendwo hinfahren mit dem Zug oder mit dem Auto oder mit dem Rad und dann halt sehr lange spazieren gehen und über das Leben philosophieren. Da habe ich das aber so ein bisschen für mich entdeckt und ich glaube, ich werde auch mal gucken, dass ich vielleicht mal irgendwann im Frühling oder Sommer auf Wandertour durch die sächsische Schweiz gehe, was wahrscheinlich auch schon jeder gemacht hat, der in Sachsen lebt, aber ich habe es noch nie gemacht und ich gehe auch gerne eben irgendwie an...
Ist auch überlaufen, ne? Da triffst du halt diese Berliner Mittelstandsfamilien, die die nicht grüßen können, ne? Das, die normale Ostdeutsche grüßen sich am Wald, wenn man sich trifft. Macht man sonst nicht, aber im Wald grüßt man sich und die Berliner erkennst du daran, dass sie das nicht tun. Ne?
Ja, dann scheiß auf die. Ich werde es aber trotzdem irgendwann mal machen. So, genau. Und ich gehe auch gerne so mal hier. Gerne. Ich mache immer mal sehr ausgiebige Spaziergänge durch das Viertel und da entdeckt man immer so viele tolle Sachen. Gestern habe ich auch wieder Sachen entdeckt. Ja, das könnt ihr alles auf Insta sehen in den Insta-Stories. Ja, mein Wochenende war auch relativ unspektakulär. Ich habe mir Freitagabend nur Filme reingezogen. Ich wollte eigentlich auch zu Ecke. Ach nee, der war Samstag hier, ne?
Das war Samstag.
Ecke liegt ja auch regelmäßig jetzt bei dir auf, habe ich gerade gesehen.
Wir machen jetzt bei uns im Restaurant immer am Wochenende.
Ach, im Restaurant.
Sind immer DJs, kostet keinen Eintritt.
Und ja.
Da war Ecke da am Samstag.
Ja, der ist aber jetzt nochmal in 2 Wochen nochmal da, ne?
Ja, der wird jetzt zweimal im Monat kommen. Ja.
Sehr schön, da bin ich mich das nächste Mal dabei, weil letzten Samstag konnte ich nicht, da hatte ich ja meinen Sohn. Und Freitag hatte ich keine Lust gehabt wegzugehen und habe mir 2 italienische Horrorklassiker noch reingezogen. Bist du so Filmfan, Filmenthusiast?
Ja, eigentlich ja. Aber Horrorfilme habe ich irgendwann aufgehört. Also ich habe das nicht, ich kriege da Angst, ich habe das nicht ertragen.
Ja. Oh, okay.
Ich habe dann so zum Schluss in den 90ern habe ich damit aufgehört, da habe ich aber so diese Peter Jackson Filme, die habe ich sehr gemocht, diese lustigen Horrorfilme,
Braindead, The Feebles und
Bad Taste.
Ja, die habe ich auch mal geguckt. Alle mal geguckt mit 15 und fand das halt so widerlich, aber auch lustig. Also man konnte nicht weggucken, aber eigentlich wollte man die ganze Zeit weggucken. Gerade Braindead. Und es gab halt, ich habe ja ein großes Faible für so das Cinema Italia, also alles so diese ganzen B-Filme, Horror, Exploitation.
So Mondo Cannibale oder wie sie heißen.
Ja,
ne?
Genau. Mhm. Also so 60er, 70er, 80er, ja. Von Mario Bava über Dario Argento bis zu Lucio Fulci und dann nochmal die ganzen Kategorien drunter. Umberto Lenzi, Joe D'Amato und so. Das sind teilweise richtige Perlen. Sergio Martino, da gibt's richtige Perlen. Die Italiener haben in den 60ern so, waren die ganz groß in diesem Gothic-Horror-Kino. Da war vor allem Mario Bava oder Antonio Margherita, das hat auch mal so schöne, klangvolle Namen. Haben so richtige Meisterwerke des italienischen Gothic.
Dario Argento, kenne ich
Dario
noch.
Dario Argento. Dreht leider nur noch Scheiße seit 20 Jahren.
Ah, okay. Aber ich habe nur gesehen, dass irgendeine Neuverfilmung von Suspiria bei Netflix ist. Hast du gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Das ist eine Frechheit. Aber ich liebe halt das Original. Hm. Das Original ist eines meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich habe den, weiß ich nicht, wie oft den schon gesehen habe. Gerade erst vor einem Monat mal wieder geguckt. Und das Remake ist halt so, es ist halt Arthouse-Horror. Also es gehört halt zu diesem neuen intelligenten Horrorkino à la Hereditary und diese A24-Produktion und so. Da gibt's sehr, 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 sehr viele gute Filme. Aber Suspiria hat mir nicht gefallen, weil du dieses Original nicht remaken kannst. Ich glaube, wenn man das unabhängig voneinander gemacht hätte, würde der besser funktionieren. Aber irgendwie ist es auch so eine... Also der hat eine gute Atmosphäre, der neue Suspiria. Das ist tatsächlich so.
Mhm.
Aber es kommt nicht... Man muss das sich lösen von dem Original. Dann kann man den besser gucken. Aber das kann ich nicht, weil ich das Original so doll liebe. Deswegen geht das nicht. Ich habe aber jetzt Filme geguckt nochmal. Also ich habe ja eigentlich fast alles geguckt, was das Italo-B-Film-Exploitation-Kino hergibt. Aber ein paar Filme fehlen mir noch. Und da habe ich am Wochenende geguckt von Michele Soavi. Das war auch so ein Argento-Schüler. Und Argento hat auch die Filme, glaube ich, produziert oder mit Drehbuch mitgeschrieben. Die sind auch nicht so bekannt. Aquarius, Theater des Todes im Deutsch von 1987. Und sein letzter Film, den er gemacht hat, bevor er dann irgendwie nur noch Fernsehfilme gemacht hat, war Della Morte, Della More. Und das ist so der letzte italienische große Horrorfilm von 1994, so der Abschluss dieser dieser Welle des harten Italo-Horror-Kinos, wo es ja wie Cannibal Holocaust und diese ganzen Lucio Fulci-Splatter-Filme und so, das sind ja alles irgendwie Klassiker. Und Della Morte, Della More ist so der letzte abschließende Teil und der ist saugeil. Das ist Braindead in nicht eklig. Also gibt's ja auch mit Zombies und so, aber der ist halt Witz, also der ist halt auch... Blended ist ja auch sehr klamaukig und Della Morte ist wirklich tief schwarzer Humor und Rupert Everett spielt die Hauptrolle, das ist glaube ich ein Brite und sonst die anderen Schauspieler kennt man nicht wirklich, weil man sich mit dem Italo-Kino nicht auskennt, aber den kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn man ein Fable hat für dieses italienische klassische Horrorkino, dann ist das, also Aquarius ist auch super, aber Della Morte, Della More, ach, was für ein schöner Titel, ist so der Abschluss dieses Kinos. So, jetzt haben wir die Popkultur gleich zum Anfang gemacht.
Ja. Also ein bisschen habe ich in den 90ern auch diese Homemade-Horror-Splatter-Filme eine Zeit lang mir angeguckt, wo Leute sozusagen mit Küchenzubehör, Violent so. Shit und wie der erlesen. Und ich sollte nämlich...
Bach und sowas, ne? Und ja, Schnars. Oh Gott, das ist furchtbar.
Ja, ja. Und ich sollte, ich weiß nicht, ob du Blutgeil, ob dir der Film was sagt. Das waren so geil. Das waren so zwei verrückte Schweizer, die haben auch auf diesem Level Horrorfilme gedreht und es war ganz spektakulär. Die sind in den Knast gekommen, weil es irgend so in der Schweiz noch so den sogenannten Brutalo-Paragraph, so hieß der. Und Gewaltverherrlichung, wo dann John Waters hat sich noch eingesetzt für die, dass die wieder rauskommen. Und die wollten den zweiten Teil von Blutgeil drehen und da hatten die uns gecastet, weil das sollte so eine Art Greta Todesengel der Gestapo sein und hatten so aus den Bassisten aus meiner Band und mich gefragt, ob wir die KZ-Aufseher spielen, die Deutschen sozusagen. Klar, natürlich. Und dem ist dann sozusagen der Gefängnisaufenthalt ist dem zuvor gekommen. Also ist leider nie zu dem Film gekommen, aber ich hätte beinahe in einem Splatterfilm mitgespielt.
Ja, ich mag diese Amateurfilme nicht. Also ich habe mir da auch mal was von Ittenbach reingezogen. Das ist halt wirklich grausam schlecht. Ja. Das ist wirklich so beschissen. Das kann ich mir nicht angucken, aber
auch Nekromantik ist auch nicht.
Das ist gereiht.
Ja, aber es ist irgendwie auch nicht wirklich so gut wie sein Ruf, oder? Also
nee, Nekromantik habe ich auch mal geguckt. Der ist halt eklig, weil die Story halt so creepy ist. Das ist ja Nekrophilie halt. Was ja, genau. Der hat halt natürlich, der zehrt von diesem Ruf als so Amateur Underground. Hammerharter Amateur Underground Splatter der späten 80er und Blutgereit, den kennt man ja. Der kommt ja aus der Berliner Punk-Szene, ist ja auch mit den Ärzten befreundet oder war damals mit den Ärzten auch, hing da
im Unfall. Bela B. spielt ja auch mit in einem
Film. Genau, Bela B. spielt auch in einem Film mit. Bela B. spielt auch mal in einem Film, in einem Ittenbach-Film mit Garden of Love. Der ist, oh Gott, ist der, oh. Das sind so Filme. Also ich kann diesen Enthusiasmus ja verstehen von Leuten, die so begeisterte Filmfans sind und das dann nachdrehen wollen. Aber ein gewisses Maß an Talent sollte man schon besitzen und das haben diese deutschen Amateurfilmemacher, haben die nicht. Buttgereit schon eher, aber so Ittenbach und
Schnaas. Nee, den ging es nur ums Blätter.
Ja, genau, nicht, ja. Genau. Und,
um so die Fleischertheke nochmal auszubreiten.
Genau, genau. Und da gab es auch einen Typen, der hat so einen Film gemacht, ich siehst du wie, war das Schnaas sogar oder war es ein anderer? Der im Ruhrgebiet hat der so einen Piratenfilm gedreht. Piratenmassaker heißt der. Und das ist so teilweise auf dem Spielplatz gedreht. Hört auf so einem Spielplatz-Piratenschiff. Halt. Und dieselbe Einstellung wird auch irgendwie 18, wie so eine Kanonenkugel abgefeuert, wird 18 Mal verwendet in dem Film. Und Jochen Taubert heißt der. Joachim Taubert oder Jochen Taubert? Ich glaube, da habe ich mit dem Justus mal drüber gesprochen, weil der auch zeitweise ein bisschen in so Amateurfilmkreisen rumhing. Der letztes Jahr in der Folge, die ich mit einem von den beiden Folgen, die ich mitgemacht habe. Und Taubert, das ist wirklich, glaube ich, der schlechteste, also das ist worst of the worst der deutschen Amateurfilme. Legendär. Also der ist so schlecht, da kann ich jetzt leider nicht rangehen. Das geht jetzt nicht. Tut mir leid. Anruf von der Arbeit, aber das geht jetzt nicht. Das hier ist gerade auch Arbeit.
Kann auch shoppen.
Genau. Nö, machen wir nicht. Ich rufe nachher an. Ruf nachher zurück. Genau, ja, das so zum Amateurfilmkino. Ja, witzig. Wo du gerade noch gesagt hast, hier Ilsa, das war die Anspielung darauf, ne? Ilsa, She-Wolf,
die SS. Todesengel der Gestapo, war, glaube ich, hieß das.
Ilsa? Der hieß She-Wolf,
Greta,
die SS. Nee, es gab Greta, gab's auch. Das war ein Jess Franco-Film.
Greta, Todesengel der Gestapo, hieß der, glaube ich, ja. Geht ja auf diese jüdischen Comics aus den 50er Jahren
zurück. Ja, diese Sadikon-Nazista, ja, hieß das, ne? Genau. Stalag und.
Genau.
Hast du, also Ilsa, She-Wolf ruft die SS, das ist ja so eine dreiteilige Trilogie. Ja. Also es ist ja eine Trilogie mit Diane Thorne, wo sie dann da immer wie so eine ultrasadistische Lageraufseherin spielt, irgendwie einmal bei den Nazis. Dann ist sie später unter Stalin dann irgendwie im Gulag tätig und dann spielt sie noch so eine Haremswächterin von so einem Scheich. Das ist so geile. So, das stelle ich mir so vor, dicke, alte Männer, die so, wo dann irgendwie nicht mehr läuft. Und dann gucken die sich so einen Film an, wie so eine geile KZ-Aufseherin mit so riesen Oberweite, in so knallengen Kostüm, so Frauen auspeitscht. Also das ist ja eigentlich, im Prinzip sind das ja diese Filme. Genau, also ja. Hattest du da mal, also...
Nee, um Gottes Willen, ich hatte überhaupt keine... Ich habe auch nie die Filme gesehen.
Ich habe die alle gesehen, weil das halt legendäre Trash-Filme sind.
Die wollten uns damals für den Film haben, weil wir halt einen deutschen Akzent hatten.
Das aber du, also, das war jetzt nicht, weil du da jetzt irgendwie so ein Filmfan bist.
Wir kannten die gut, weil die hatten auch eine Band, diese zwei Schweizer, und dann haben die gefragt, wollt ihr da nicht mitmachen? Wir brauchen Leute mit sächsischem Akzent.
Ja, noch deutscher ist eigentlich nur noch bayerischer Akzent, ne? Das ist eigentlich noch deutscher.
Ja,
genau. Das so zu Exploitation-Filme. Ich möchte ganz kurz noch zwei Sachen noch vorweg, bevor wir dann endlich einsteigen in die eigentliche Thematik. Ich möchte diese Folge jemandem widmen, einem Leipziger. Der ist, das wurde mir zugeschickt. Freitag oder Samstag, ich habe es auch in meine Story gepackt, ein ganz besonderer Leipziger, Blockwart des Monats, aktiv gegen Falschparker in Leipzig. In 2 Monaten 78 Knöllchen in nur einer Straße. Der Leipziger Alexander John hat es auf Falschparker abgesehen. Regelmäßig meldet er diese beim Ordnungsamt. Und dann bricht es leider ab, weil das ist ein Paywall-Artikel bei der Leipziger Volkszeitung. Ich bezahle natürlich kein Geld für sowas. Aber das reicht ja schon. Mehr muss man ja gar nicht wissen. Alexander John, ich habe den Namen dann mal gegoogelt. Der ist schon ein bisschen länger aktiv. Du hattest auch was Schönes gefunden.
Ich habe ihn dann auch gegoogelt, ja, nachdem du mir das geschickt hast. Ja, jetzt mal mein Handy.
Ja.
Ich dachte, ich hätte...
Musst du rangehen oder?
Nö.
Gut.
Okay. Ja, ich hatte mir bloß auf der LZ so ein Interview mit ihm angesehen. Und das,
erzähl mal kurz weiter, ich muss es einmal anschließen.
Achso, ich kann erzählen weiter. Ja. Und ja, also der Typ sah genauso aus, wie man es erwartet. So Hobbit mit Fistelstimme und gab da total stolz so sein Interview und auch so Fragen, wo sollen denn die Autos parken? Ja, das ist mir egal und so weiter und so.
Also ist auch Mitglied im Allgemeinen Deutschen Fahrradclub.
Ah, okay.
Und ich hatte auch noch irgendwas gelesen, er setzt sich auch ein für mehr Fahrradwege. Also dagegen ist ja prinzipiell jetzt erstmal nichts zu sagen. Aber da bei diesen Leuten steckt ja immer so eine Ideologie dahinter. Musst du mal ins Telefon gehen, dann machen wir kurz Pause.
Nee.
Okay. Naja, genau. Und der Typ finde ich wirklich, das ist wirklich so ein Lehrstück dafür, wie frech diese Leute mittlerweile sind. Und da kann mir auch keiner, also ich kann mir noch vorstellen, da würden Leute sagen, ja, aber naja, das ist ja wirklich blöd, wenn die dann da irgendwie falsch parken und dann parken die so halb auf dem Gehweg oder stehen da am Halteverbot oder auf dem Behindertenparkplatz. Aber darum geht's mir ja gar nicht. Es geht mir einfach darum, diese Geilheit auf Denunziation, diese Lust, da andere Leute zu verpetzen. Und das ist ja immer das Stromberg-Motiv. Ärger ist wie ein Blumentopf, von je höher er fällt, desto mehr tut er weh. Man könnte ja auch, also wenn man so überhaupt schon so scheiße ist und sowas halt macht, könnte man ja auch den Autofahrer direkt ansprechen und sagen, das ist halt ein Behindertenparkplatz. Also davon würde ich auch abraten, das zu machen. Aber nein, man muss das natürlich gleich der höchsten Instanz melden, also unter dem Staat. Und damit die das auch mal merken. Und das ist halt so eine sehr deutsche Attitüde. Und ich wette, dass dieser Typ, diese Leute, wenn er mitkriegen würde, dass es zum Beispiel keinem Landsmann gehört, das Auto, sondern einem durchaus muskelbepackten Menschen arabischer Herkunft, türkischer Herkunft, würde er das, glaube ich, nicht machen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass der weiß, dass er von denen noch mal schneller mal eine Backpfeife kriegt. Und zu Recht auch. Ja. So. Aber dann, gut, bei irgendwelchen anderen Dullis oder so kann man es ja machen. So, und,
ja, das sind durch und durch autoritäre Charaktere. Ja, genau. Im Felsenkeller rennt auch so ein Typ rum, auch so ein Struppi, der mich auch schon öfters angesprochen hat. Wenn bei uns der Parkplatz voll ist, parke ich manchmal irgendwie hinterm Felsenkeller auf so einer Wiese und der kommt dann regelmäßig angeölmert und ja, hier wollen Frauen mit Kinderwagen durch, so auf einer Wiese und so weiter.
Nee, die Frauen mit Kindern sind ja auch scheißegal.
Na klar,
die sollen ja nur um sich selbst und ihre Lust an einer Denunziation, an Leute verpetzen oder anscheißen, weil sie sind ja im Recht. Ja. Kannst ja gar nichts dagegen sagen. Ich denke mir immer, ignorieren oder einfach mal es mal drauf ankommen lassen. Mal gucken, wie weit die dann gehen. So. Aber im Zweifelsfall rufen sie lieber die Polizei, ist natürlich klar.
Noch, die würde ich mir jetzt auch gerne drauf ankommen lassen, ja. Aber ja. Muss man ein bisschen aufpassen.
Ja. Ich find's so geil, ich fahre ja regelmäßig mal durch den Park, hier den Clara Zetkin Park und den Palmgarten. Da bin ich ja regelmäßig am Spazieren oder ich fahre da durch, wenn ich morgens meinen Sohn in die Kita bringe, fahre ich da oft lang und da ist so, der ist ja relativ groß und da gibt's ja so eine Wiese, das war früher mal deklariert als Hundewiese, ohne dass das jetzt eindeutig klar war. Also es sind halt einfach nur Hunde, da sind halt die ganzen Hundebesitzer hin mit ihren Kötern und dann, genau, und ich bin da natürlich auch häufiger mit dem Fahrrad durch, wie ganz viele andere auch und dann haben mich da immer irgendwelche Omas angekackt oder halt nicht nur Omas, es waren auch andere. Und wegen, das sei eine Hundewiese, habe ich immer gefragt, ist das Privatbesitz? Ist das hier irgendwo ausgeschildert? Darf ich hier nicht durch oder was? So, dann kaufen sie sich das Grundstück und dann können sie ja einen Zaun errichten, dann respektiere ich das. Und das ist tatsächlich, die haben dann nämlich, das Geile war nämlich immer, es wurde dann immer das ist halt wirklich so ein Weg, also ein Fußweg oder Fahrradweg durch diese Wiese durch. Und dann lagen da immer so Holzstämme, damit man da nicht rüberfahren kann. Da fährt man halt Meter weiter außen rum und fährt dann weiter. Und da wurde ich tatsächlich mal richtig böse angepumpt von so einer Frau, die garantiert, war auch schon ein bisschen älter und ich glaube, ich würde mal vermuten, dass sie in den 80er Jahren oder 70er Jahren bei der Stasi, also sie haben das auch verdient, wenn da Leute Ärger mit der Stasi oder mit der Volkspolizei gekriegt haben. Ordnung muss sein. So ein Charakter war das. So wie der Alexander John. Und die hat das richtig drauf ankommen lassen. Und irgendwann dachte ich mir so, es geht jetzt eigentlich so weit, entweder hau ich da gleich einen rein oder ich gehe jetzt. Und gut, dann bin ich halt gegangen, weil ich hau jetzt keine 60, 70 Regen jetzt ab in die Fresse, das mache ich jetzt nicht. Und ein paar Tage später war tatsächlich, jetzt ist alles eingezäunt. So, da steht nirgendwo, dass das eine Hundewiese ist, wo nur Hunde drauflaufen dürfen, aber es ist komplett eingezäunt. Okay, gut. Dann will ich aber auch, dass die mit ihren Scheißkötern halt nicht woanders langlaufen. Dann haben sie jetzt ja ihren Safe Space für ihre blöden Köter und ist gut. Aber das ist auch wieder, das finde ich auch wieder sehr, 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 sehr typisch, sehr deutsch und muss dann auch schon sein. Dann bettet man beim Staat rum und wahrscheinlich hat dann die Stadt Leipzig dann Zaun hingesetzt, würde ich mal vermuten.
Das kriegst du nicht raus aus dem Deutschen. Und interessant ist ja auch, wie sich dieses Bedürfnis sozusagen nach, das Bedürfnis nach Mittelmaß, ich glaube, das ist ja der eigentliche Grund, wa? Aber dieses Bedürfnis nach Mittelmaß sich an jeden x-beliebigen Gegenstand ankoppeln, ja, wa? An den jeweils herrschenden Zeitgeist. Und ja, ist ja auch... Das ist jetzt nicht neu, was wir sagen, aber dass so ein Typ wie Jon ein super KZ-Aufseher gewesen wäre.
Die psychologische
Komponente. Das ist ja naheliegend.
Ja. Und, genau, ist sehr naheliegend. Ja, genau. Und das kriegst du irgendwie aus den Deutschen nicht raus. Das ist so diese Suche nach einer Autorität. Die lieben die Autorität und bewundern an der Autorität eigentlich nur, dass sie möchten selber Autorität sein. So, aber sie haben es dann irgendwie nicht geschafft in den Staatsdienst oder haben es nicht zur Polizei geschafft oder wobei ich glaube, ey, wenn du so Ordnungsamtsmitarbeiter bist wie diese oder Politesse, ey, das kann doch jeder Depp machen. Da musst du doch wirklich nichts für können, außer dass du das geil findest, wenn du halt Leute beim Falschparken aufschreibst. Och, ja, Politessen, ach, so ein Menschenschlag für sich. Ne? Das sind wahrscheinlich die zu doof waren, um zum Bund oder zur Polizei zu gehen oder zu unsportlich oder so.
Ja. Philipp.
Was denn?
Du bist ja ganz wütend heute früh.
Bin ich gar nicht. Ich bin eigentlich total ausgeglichen. Ich glaube, der Kaffee war zu stark. Ich bin jetzt total aufgeputscht. Nee, ich bin gar nicht wütend. Ich eigentlich ein gutes Wochenende gehabt. Ich bin eigentlich ausgeglichen. Wirklich so wütend. Das tut mir leid. Ist halt, du hast ja auch schon gesagt, du bist anders, wenn wir morgens aufnehmen. Ich nehme selten morgens auf, sondern meistens eher nachmittags oder abends. Vielleicht bin ich morgens wütender anscheinend. Keine Ahnung.
Mal sehen, wie es noch wird.
Ja. Okay, das andere Segment, das lasse ich mal weg. Das mache ich morgen für die Paywall. Egal. Meldet euch da an, dann hört ihr morgen Ecke und mich hinter der Paywall. Da wird es viel auch noch um Onkels gehen und Skinhead und Torgau und so. Das wird interessant. Das wird sehr interessant. Du hast, um jetzt mal auf unseren roten Faden zu kommen und damit du auch mal mehr zu Wort kommst, Jörg,
tut mir leid. Alles gut, alles okay. Ich höre dir gerne zu.
Ich höre mir auch gerne zu, deswegen rede ich auch so gern. Gibt's Neuigkeiten bei deinen Antragsförder?
Da bist du mal sehr interessiert.
Ich bin da sehr interessiert dran, weil ich das interessant finde, wie dieser ganze Kulturbetrieb ideologisch funktioniert und wie auf Linie gebracht wird und so weiter.
Ja.
Das letzte Mal hinter der Paywall, das letzte hat man aufgenommen Mitte Februar, da war es noch, weiß ich gar nicht mehr genau, wie war da der aktuelle Stand und wie ist es jetzt?
Ja, also das ist ja ein sehr dynamischer Prozess, diese ganze Fördermittelwelt und man muss die, glaube ich, auch so, man muss da einen Schritt zurück treten und sich angucken, wie sich das alles entwickelt hat. Aktuell sieht man, dass dieses ganze Klimading eine große Rolle spielt und ich glaube, das war auch, wo wir das letzte Mal drüber gesprochen hatten. Es gab da so ein neues Förderprogramm für die ganze Kultur, Wirtschaft und auch für die geförderte Kultur. Und ja, ich glaube, wir hatten das ja hinter der Paywall ausführlich behandelt. Vielleicht kurz dazu, der Felsenkeller hat wie alle Kultureinrichtungen natürlich diese ganze Corona-Zeit mit Hilfe der generösen Zuwendung des Staates überstanden und kann man von halten, was man will. Ich war da aus Felsenkiller-Sicht natürlich sehr dankbar, dass das passiert ist. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr interessant zu beobachten, wie sich das alles verändert hat. Und wer irgendwie in diesem Kulturwesen tätig ist, der, ob es in der Kulturwirtschaft ist, das sind sozusagen die kommerziellen Betriebe wie der Felsenkeller oder auch in dieser subventionierten Kulturwelt, überall trifft man halt auf irgendwelche Förderprogramme. Gelegentlich braucht man das auch wenn man eigentlich entkoppelt ist davon. Und da tun sich jetzt interessante Sachen. Wie gesagt, dieses Klimathema kommt dazu und das Neueste, was ich da vermelden kann, ist, dass die Stadt Leipzig oder das Land Sachsen so ein Tool jetzt gerade entwickelt, dass auch Kulturläden ihren CO2-Abdruck berechnen können, sozusagen. Und das gibt's schon für andere Industriebetriebe und viele Firmen werben ja auch damit und sagen hier unser CO2 und so weiter und so fort. Ja, jetzt hält das auch in der Kultur Einzug. Also auch die Oper wird in Zukunft sagen können,
so viel Tonnen CO2 sparen sie einem Jahr, weil
und so weiter und so fort. Ja. Und ja, interessant ist, glaube ich, was ganz anderes in dem Zusammenhang. Das ist ja erstmal naheliegend, dass sowas passiert. Interessant in so einem Zusammenhang immer ist immer, wenn sowas irgendwann eine Zugangsvoraussetzung wird, dass sozusagen so eine Art Filterung derjenigen erfolgt, die die überhaupt das Recht haben, Zuwendung vom Staat zu bekommen. Und zwar eine Filterung in diejenigen, die bereit sind, gewisse Demutsgesten zu leisten und die, die nicht dazu bereit sind, ja, oder die keine Lust dazu haben. Und das ist eine Entwicklung, die geht schon seit 20 Jahren. Also ich beobachte die seit etwa 20 Jahren. Die klassische auch die Wirtschaftsförderung, die klassische in 70er, 80er Jahren, war noch völlig anders dann. Das waren wirklich formelle Anträge und man musste wahrscheinlich mit dem Amt vom Chef für Wirtschaftsförderung zusammen im Puff gehen, damit du dann Wirtschaftsförderung gekriegt hast. Aber am Ende waren das Sachen, also waren das wirklich Kriterien, die man erfüllen musste. Und dann hast du noch jemanden bestochen und dann hast du das Geld bekommen. Ja. Heute muss man halt sozusagen die richtige Gesinnung mitbringen. Man muss man muss einen Jargon sprechen, den auch deine Fördergeldgeber sprechen. Man muss Demutsgesten erbringen.
So? Kannst du das?
Ich kann absolut so sprechen, ja.
Bitte.
Philipp, die Handlungsoption, die du hier eröffnest, um eine Ressourcenanalyse vorzulegen, entsprechend den Kriterien von Nachhaltigkeit in besonderem Maße. Mhm. Dieses besondere Maß wird durch die Mitwirkung von einer auf Diversität ausgerichteten Gesellschaft hergestellt und bla bla bla. Kann übrigens man da mit diesen neuen KIs, kann man das übrigens herrlich automatisieren, braucht man nicht mehr selber schreiben.
Das finde ich auch sehr gut, weil wenn man halt sowas durch KI ersetzen kann, dann braucht es diese Person nicht, die diesen Job ausfüllt.
Absolut.
Ja. Also es ist halt offensichtlich austauschbar. Ja. Kann auch genauso gut noch ein Programm halt machen. Ich kann das auch sehr gut, diesen Jargon. Weil mir wurde letzte Woche, habe ich die Folge, die ich letzte Woche gemacht habe, mit Isabel, da habe ich am Anfang auch irgendwas mit, es war ja internationaler Flintertag, früher Frauenkampftag, heute irgendwas mit Flinters und anderen Akronymen und irgendeinem Kokolos. Und da habe ich am Anfang auch sie, ich habe mich bei ihr entschuldigt, weil ich habe sie das letzte Mal, ich habe einen falschen Namen gesagt. Ich habe Isabella mal gesagt und sie heißt aber Isabel. Und da habe ich mich dann demütig aus meiner weißen, privilegierten Cis-Heteronormativität entschuldigt. Und sie war sehr beeindruckt, dass ich diesen ganzen Speech auch perfekt kann. Also wir können uns eine ganze Stunde so unterhalten und keiner würde es merken, dass wir das nicht ernst meinen. Vielleicht mache ich mal irgendwann so eine Folge für die Paywall. Aber ich glaube, da drehst du doch durch. Wenn du den ganzen Tag so reden musst, das Schlimme ist, dass die Leute, die in diesem Kulturförderprogramm da arbeiten, die glauben ja wirklich, die reden ja wirklich so, weil die da fest dran glauben, oder? Oder meinst
du? Die haben das gelernt zu glauben. Das hat man, glaube ich, ich weiß nicht, können wir uns da wiederholen? Das hat man hinter der Paywall letztens auch das Thema schon. Das ist so eine typische Biografie. Also oft fängt es in der linken Szene an, in so Politklüngeln. Irgendwann wechselt man einen Kulturbetrieb, lernt auch dieses Förderantragsbusiness. Lernt so zu schreiben, lernt so zu reden und 10, 15 Jahre später glaubt man dann auch, dass dann dieser Schritt, diese Grenze, die man überschreitet, man glaubt diesen Scheiß, den man dann in diese Förderanträge geschrieben hat, dieses Projekt Deutsch, diese Prosa, Antragsprosa nennt sich das. Und das verändert die Leute dann auch und das bringt dann auch diesen typischen Menschenschlag hervor, den man heute so in dieser Kulturwelt ganz oft sitzt.
Ist eigentlich so ein bisschen, es ist wie so diese zerknitterten Schnauzbartbeamten, die man früher so hatte.
Absolut.
Ne? Nur halt, dass die heute halt tätowiert sind und Piercings haben und feine Sahne Fischfilet hören.
Genau.
Übrigens, da folgt mir jetzt, der Bassist von denen folgt mir. Also ich glaube, ich sag gar nichts Negatives mehr gegen feine Sahne. Ich habe die letztes Jahr wieder lieb gewonnen. Eck und ich haben uns ja auch schon mal sehr ausführlich zu denen geäußert. Ja, herzlich willkommen unter meinen Hörern. Der folgt mir auf Instagram. Ich kenne den, glaube ich, noch von früher.
Dann halte ich mich auch zurück.
Ja. Genau. Dann nehmen wir eine andere Band. Dann nehmen wir halt, keine Ahnung, was ist denn noch? Was hören die jungen Leute noch so? Disaster. Hört dann der coole Lehrer, hört jetzt Disaster. Ja. So ein schlechter Anti-Rapper.
Oder wie heißen sie? Pogenproblem.
Ne? Pogenproblem. Ja, das ist ja Next Level.
Zu woke? Ja, stimmt.
Ja. Die sind ja, nee, aber die sind, das hört, gibt bestimmt auch viele Lehrer, die Pogenproblem und Eudorn und so eine Scheiße halt hören und dann glauben, es wäre Punk, aber die sind jetzt noch nicht, die sind ja, ich bin ja, haben ja keine Charterfolge, wie Feine Sahne oder Disaster. Die sind ja wirklich sehr bekannt. Disaster ist, glaube ich, in Top Ten.
Aber interessant, ob die es schaffen, ne? Ist noch nicht ausgemacht.
Also,
ob die in 5 Jahren da sind, wo jetzt Feine Sahne sind.
Also. Mit Sicherheit werden die da irgendwo. Naja, also vielleicht nicht ganz sicher, so, nicht ganz so, die werden nicht so kommerziell erfolgreich werden wie die, aber die werden schon, glaube ich, davon einigermaßen leben können, weil die machen ja alles mit, was gerade en vogue ist. Aber sie sind halt die Speerspitze der Rebellion. Ja. Genau.
Genau, aber dieses Mitmachen dessen, was gerade aktuell angesagt ist, das ist ja das Merkmal der deutschen Kulturlandschaft. Und das hatte ich letztes Mal schon kurz was dazu gesagt. Das fängt ja interessanterweise mit den Nazis an. Ne? Also die Nazis haben diese Kulturförderung erfunden, so wie wir sie heute kennen. Also diese Ausstattung der Theater mit umfangreichen Budgets, die Absicherung der Mitarbeiter, komfortable Gehälter, Rentenversicherung, also die ganzen Versicherungssachen, Krankenversicherung und so weiter. Damit haben die Nazis...
Also antifaschistisch, nicht krankenversichert zu sein. Ja. Ich war mal eine Zeit lang nicht krankenversichert. Das
kann man so sehen. Ja. Und das ist nach dem Zweiten Weltkrieg beibehalten worden. Und ich glaube auch, dass diese... der Preis dafür, den die Kulturwelt gezahlt hat, da war natürlich Loyalität. Ja? Auch das eine große Lüge, dass irgendwie diese Kulturwelt während der Nazizeit widerständisch war. Totaler Quatsch. Im Gegenteil. Also es gab wenig Sphären so viel Zustimmung wie in der Kulturwelt. Das ging nach dem Zweiten Weltkrieg quasi nahtlos weiter. Und ich glaube, dass dieses Mindset, was da mitgenommen wurde, dass es eine der Wurzeln sozusagen dieser Woken-Bewegung, die wir gerade haben, diese Kulturwelt. Also was Staatshörigkeit anbelangt, das Gleiche. Auch das eine Wurzel neben dieser Beamtenschaft. Und man muss sich halt mit dieser Quatschsprache, in der wir uns gerade unterhalten haben, muss ich auch mal angucken, wo kommt die her? Mhm. Wo kommt diese Sprache her? Und das, auch da kann man bei den Grünen gucken. Ja? Also das in diesem Milieu, in diesem alternativen Milieu der 80er Jahre ist das entstanden. Gibt's ein schönes Buch von Klaus Bittermann und Biglaff Troster auch, diese Wörterbuch des Gutmenschen aus den 90ern, ist ja bekannt.
Da durfte man Gutmenschen noch sagen.
Da durfte man das noch sagen.
Ja, heute ist das ja auch.
Und aber zur Perfektion gebracht hat das eigentlich dann die Zivilgesellschaft, die dann so um 2000 herum entstand. Und dort habe ich das erste Mal auch, also nach meiner Beobachtung zumindest, diese Förderanträge gesehen, die eben nicht nur daraus bestanden, dass man runterschreibt, was man macht und wie viel Geld man dafür will, sondern wo sozusagen dieser Jargon verlangt wurde und wo man wo es losging, dass man über Diversität sprechen musste, diese ellenlangen Ausführungen über Nachhaltigkeit in einer totalen Bullshit-Sprache, wo schwadroniert wurde über die eigene Bedeutung, über dass man selber eine Fachkraft sei, dass die Protagonisten halt nicht nur Leute sind, die irgendein Projekt machen wollen oder 500 Aufkleber drucken wollen, sondern dass sie auch Experten sind in dem, was sie tun und. Und das ist zumindest meine Beobachtung, das fing interessanterweise an, als die Antifa-Leute in die Zivilgesellschaft strömten.
Das würde ich auch gerne nämlich gleich noch ein bisschen weiter ausführen. Aber erstmal, Jörg, das ist ja klar. Also in Zeiten des zunehmenden Rechtsrucks, also du siehst ja, das ist wirklich, die Nazis sitzen wieder im Bundestag, so Sachsen also wirklich muss ich mal sagen, also Sachsen ist wirklich tiefstes Mordor, also der Rechtsruck klopft quasi, in Leipzig geht's, Gott sei Dank geht's hier noch, ist noch, ich sage noch, so. Und dann auch in Zeiten von einer Klimakatastrophe, ich kann nicht einfach so, ich versuche mich zusammen, aber da ist es schon wichtig, auch Haltung zu zeigen. Und gerade wir als Kulturschaffende, also ich auf meine Art, du auf deine Art, müssen da auch, man kann nicht neutral bleiben in diesen Zeiten. So, und da ist es auch wichtig, dass wir da klare Kante zeigen und dass wir auch den jungen Leuten mitgeben, hier, man muss auch was tun. So, nicht hier nur irgendwie, man muss auch mal Freitag zur Demo gehen und man muss auch mal gegen den Rechtsruck aber was machen. Und man muss auch tatsächlich, wir leben ja auch in einer strukturell rassistischen Gesellschaft. Ich bin mir meines einen weißen Privilegien natürlich sehr bewusst. Ich halte auch immer grundsätzlich den Mund, wenn POCs kommen und was sagen wollen. Und da muss man auch ein bisschen gucken, dass man die Gesellschaft auch diverser macht. Und das fängt bei uns im Kulturbetrieb halt an. Ja. So, genau. Und wenn du das halt drauf hast, diesen Jargon, dann kriegt man doch bestimmt ein bisschen Knete ab, oder?
Ja, genau. Den habe ich super drauf.
Ja, du hast es ja.
Deswegen wurden wir auch schön bedacht in den letzten 2, 3.
Sehr gut. Ja. Man kann sie natürlich auch mit den eigenen Waffen schlagen, wobei es im Prinzip natürlich ist mein Steuergeld, was dann da verbraten wird. Aber ich gebe dir natürlich gerne Geld. Das Ding ist aber, die Leute, die das ernst meinen, denen gebe ich, das ist das Problem. Ich kann es mir leider nicht aussuchen, wohin die Kohle fließt.
Ja. So. Aber das ist eigentlich trotzdem eine interessante Frage. Also hat diese Kulturwelt überhaupt diese Menge an Geld verdient? Also muss das so sein, ne? Also es wird ja in Deutschland quasi so als eine überhistorische, als eine nicht zu hinterfragende Tatsache gesehen, dass diese Riesenanzahl an Opern, hat man ja schon ein paar Mal, jede zweite Oper der Welt steht in Deutschland, diese Riesenanzahl an Opern so viel Geld kriegt, dass auch ein großer Teil der freien Szene die ganzen Theater und so weiter, dass die so mit so viel Geld bedacht werden. Das ist ja eine Frage, muss dem überhaupt sein? Oder kann man ja auch die Frage stellen, auch einen Laden wie der Felsenkeller haben, muss das sein, dass wir Geld kriegen? Oder müssen wir nicht einfach wie andere Teile der Wirtschaft auch auf dem Markt bestehen? Und finde ich absolut berechtigt, auch die Frage. Also, ja, und ich freue mich natürlich, wenn Geld über uns abgekippt wird, aber weil es uns wirklich geholfen hat, auch zu überleben jetzt. Aber auf der anderen Seite verstehe ich jeden, der diese Frage stellt und sagt, ist das nötig?
Ja.
Und es gibt andere Länder mit anderen Modellen. England hat, glaube ich, die Pro-Kopf-Ausgaben des Staates für Kultur sind da etwa ein Drittel dessen, was in Deutschland ausgegeben wird.
Ja.
Und dort ist Kultur wirklich auf sich selber gestellt. Hat zur Folge, dass viele Clubs gestorben sind in England während der Corona-Krise. Hat aber auch zur Folge, dass sich vielleicht in der Kulturwelt ein bisschen eher daran orientiert wird, was die Leute interessiert und nicht, was ja viele Theaterintendanten in Deutschland von sich halten, aber auch viele aus der freien Szene, die ja von sich denken, sie sind so eine Mischung aus Philosophenkönig und Politikberater.
Ja, ja.
Und
das ist da immer eine höhere Mission
unterwegs. Das ist total wichtig, ist, was jeder Menschheit zu sagen hat.
Ja.
Und das macht ja Kultur oft so unerträglich in Deutschland, dieser pädagogische Ansatz und bei gleichzeitigem Mittelmaß.
Genau. Na, das ist ja, diese Leute glauben ja wirklich, sie sind halt in einer höheren Mission unterwegs. Denen geht es ja grundsätzlich nie um sich selbst, natürlich nicht. Ja. Es hat gar nichts mit Narzissmus und mit einer Selbstpräsentation zu tun.
Man selbst ist der arme Poet.
Ja? Du bist, genau, das ist ja auch so ein Ideal, was die Leute auch so arm, aber sexy, so, das ist so dieses, genau.
Man lebt ja, auch der arme Poet, das ist, glaube ich, das Bild, was die Deutschen seit dem 19. Jahrhundert von einem Künstler haben.
Ja,
genau. Der für das Höhere, für das Hohe und Schöne. Claudia Roth, wenn du dir Claudia Roth anhörst, ihren Kulturbegriff, der ist genauso kindlich, kitschig wie dieses Bild der arme Poet.
Das hat schon auch was mit der deutschen Romantik zu tun vielleicht? Ist so
ein Auf jeden Fall.
Ja. Das ist,
gut beobachtet, Philipp.
Ich kann nicht oft genug betonen, so deutsch wie die Grünen sind, kann die AfD gar nicht werden. Ja. Grün vereinen, ist eigentlich die deutscheste Partei, die vereinen alles, was so zur deutschen DNA gehört, zur kulturellen DNA gehört, ist da irgendwie in dieser Partei konserviert. So. Und Achtung, Hot Take. Ich würde sagen, es ist in den Grünen steckt mehr NSDAP als in der AfD. Würde ich mal sagen. Mehr, was so bestimmte politische Sachen, die Nazis entwickelt haben, durchgesetzt haben.
Ja, mehr NSDAP, aber auch mehr Preußentum, mehr dieses konservative Deutschtum. Ja. Die NSDAP stand ja wiederum schon für eine Art von Revolution.
Tun
die Grünen auch. Auch dafür stehen sie, aber sie stehen natürlich auch für das konservative Deutschtum, ja, für das Preußentum.
Ja. Das ist so die Symbiose aus beiden. Deswegen waren ja
eine
Symbiose aus rechter und linker Ideologie. Ja. So, und nicht per se rechts.
Ja.
Also, waren sie natürlich auch, aber genau, damit kann man sich.
Beides können die Grünen gut.
Beides können sie sehr gut, genau, merken es aber nicht. Dieses an deutschen Wesen soll die Welt genesen, stelle ich vor allem immer fest bei so durchgeknallten Leuten wie Ricarda Lang oder Robert Habeck. Genau, auch völlig entgegen der Realität von Millionen von Menschen. Es wird einfach gemacht, weil man sich das wünscht, weil man das so will. Man will einfach, dass jetzt, man will halt den Klimawandel aufhalten in Deutschland. Da fängt es an und dann wird ja die ganze Welt wird hoffentlich nachlaufen. Niemand wird mal nachlaufen. Ja. Niemand nimmt diese Leute, nimmt diese Clowns ernst. Man muss sie leider ernst nehmen, weil sie nicht geringes Dominanzgebaren innerhalb vor allem der EU an den Tag legen. Deswegen muss man diese Clowns leider ernst nehmen. Aber eigentlich glaube ich, insgeheim lacht sich doch auch Macron, lacht sich doch schlapp über Leute wie Habeck und Baerbock, oder? Also das sind doch Witzfiguren für die. Egal, ob es Macron ist oder die Tories gerade in England, Rishi Sunak.
Also das was ich so an internationaler Presse, an internationaler Presse verfolge, da kriegt man das auch mit. Zumindest Baerbock, ne? Ist eher so eine Lachnummer, so. Ist meine
360 Degrees, ne?
Naja.
Die sich Putin jetzt mal drehen soll. Sagt sie einer? Merkt sie's? Wie ist es eigentlich, weil du hast gerade gesagt, in England ist es anders als in Deutschland. Da gibt's, das ist ein anderes Modell, was den Kulturbetrieb betrifft. Wie ist es eigentlich in Frankreich? Weißt du das? Weil Frankreich hat ja eine noch höhere Staatsquote als Deutschland. Da arbeiten ja noch mehr Leute für den Staat als in Deutschland.
Da weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass dort weniger Geld in Hochkultur fließt, sondern auch ein bisschen mehr in Populärkultur, so wie auch in Skandinavien. Die haben ja auch, da werden da so Bands, die auf Europa-Tour gehen, werden da mit horrenden Summen gefördert. Dem wird sozusagen die ganze Europa-Tour bezahlt. Also so ein skandinavischer Kulturexport ist, glaube ich, da ist die Idee dahinter irgendwie. Frankreich kippt auch viel ab, baut davon aber so Konzerthallen und fördert auch Jugendzentren und so weiter. Aber die Ideologie dahinter, damit habe ich mich noch nicht befasst. Ja. Das weiß ich nicht. Ich kenne ein bisschen das angloamerikanische Modell. Das ist, das sieht halt das
marktorientiert, ne?
Marktorientiert, Eigenverantwortung und so weiter.
Genau.
Und finde ich sehr sympathisch. Hat zur Folge, dass es halt nur eine Handvoll Opern in einem Land wie der USA gibt.
So reicht auch.
Das reicht auch. Die auch völlig reichen.
Ja, genau. Genau. Also von daher. Und da gehen, ist, das habe ich auch schon mal gesagt, oder die haben es ja auch schon mal festgestellt, die Hartz-IV-beziehende Mutti geht trotzdem nicht in die Oper, auch wenn es nur 14 Euro kostet. Die sehen sich dafür nicht.
So. Auch das, um es nochmal, man kann es gar nicht oft genug sagen, dieser Punkt, als die Kulturwelt sozusagen vom Markt abgekoppelt wurde, als eine eigene Sphäre dafür geschaffen wurde, auch das ist ein Move der Nazis. Ja? Es gibt da so ein paar Vorläufer, die ins 19. Jahrhundert gehen. Es gibt die Kleinstaaterei und so weiter und die ganzen Stadttheater, aber das zu Ende gebracht haben die Nazis und dieser ganze Wahnsinn, der sich daraus ergibt, war die Irrationalität in der Kultur, diese Fehleinschätzung der eigenen Bedeutung und so weiter, geht meiner Ansicht nach wirklich darauf zurück. Und das, das wurde komischerweise nicht entnazifiziert, ja, und wirkt heute fort.
Ja, genau. Und es ist immer das ist ein ganz schreckliches Wort, aber es ist immer problematisch, wenn man halt
problematisch, schlimmer Vokabel.
Ja. Ist schlimm, ne? Ist wirklich schlimm. Das sagen so Sozialkundelehrer, sagen sowas oder so.
Das ist echt auch so, um Leute zu denunzieren heute, war. Das ist, wenn jemand das problematisch.
Ja, dein Verhalten ist wirklich wirklich problematisch. Und ich weiß nicht, ob das noch demokratisch ist. Ich weiß nicht, ob wir das in unserer freien, offenen, bunten Gesellschaft, ob wir das tolerieren können, deine Hass und Hetze. Auf jeden Fall ist es aber immer problematisch.
Narrativ, auch ein schönes.
Narrativ,
auch
eine schöne Angelegenheit. Alles diese ganzen poststrukturalistischen Clowns-Begriffe, Narrativ, Diskurs, genau. Was soll das aussagen?
Die auch völlig oft falsch verwendet
Diskurs, werden. Diskurs, ne? Sag doch einfach Diskussion, verdammt nochmal. Diskussion, ist ein ehrliches, anständiges Wort. Ja. Und jeder weiß, was da gemeint wird. Was Diskurs, was ist das? Das ist Michel Foucault-Jargon.
Auch das übrigens in Deutschland zumindest seit den 2000ern, ne? Als die Antifa die Zivilgesellschaft eroberte oder ein Teil von ihr wurde. Auch da fing dieses ganze Geschwafel an, mit Deutungshoheit, Deutungsmächtigkeit, Handlungsoptionen,
und
Bedarfsanalyse.
Bei Narrative steckt auch immer drin, das heißt, es gibt nicht eine Wahrheit, sondern es gibt ganz viele Wahrheiten und ganz viele Narrative und du hast halt das, ich habe halt das. So, und das ist halt, also das ist ja auch schon, es ist auch postmoderner Quatsch halt. Genau. Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nicht die Wahrheiten und die alle nebeneinander stehen oder so. Das ist halt Bullshit. Das ist halt wie irgendein Foucault.
Ja, aber es dient ja auch, um jemanden größer zu machen, als er ist. Wenn irgendjemand was Problematisches sagt, dann hat er nicht was Problematisches gesagt, sondern er hat ein Narrativ reproduziert.
Ja, rassistische Narrative. Aber das ist so geil. Das passt nämlich auch wunderbar zusammen.
Menschenfeindliche Narrative
reproduziert. Genau, unbezogene Menschenfeindlichkeit.
Heidmeier,
Heidmeier, ich lese ja gerade so viele Bücher, dazu morgen mehr mit Ecke, aber ich lese ja gerade so viele Bücher, so teilweise 90er Jahre über die Nazi-Szene damals im Westen und vor allem nach dem Mauerfall, so 91, 92, 93. Ich lese gerade von Klaus Farin, den kann ich wirklich mal sehen, das habe ich vor 20 Jahren schon gelesen, das Buch Die Skinheads, weil ich das interessant fand, weil damals gab es so eine richtige Nazi-Skins in den frühen 2000ern, das gibt's ja alles überhaupt nicht mehr heute, also zumindest in Deutschland gibt's das nicht mehr. Ich glaube in den USA gibt's das noch oder in Polen oder so. Gibt es schon noch so Bomberjacken-Skins, die halt NS-orientiert sind. Und in dem einen Buch, was ich gelesen habe, das war von 1981 oder so, das habe ich mir antiquarisch für einen Euro irgendwo mal gekauft oder so. Das ist sehr interessant, sich das mal durchzulesen. Das eine Buch, was ich da gelesen habe, das ist so wirklich, das haben so zwei wirklich sozialdemokratische Pädagogen-Spackos halt geschrieben. Und der ganze Jargon ist wirklich, und die zitieren ausgiebig Heidmeier. Und Heidmeier ist genau, das ist halt der Erfinder des Begriffs gruppenbezogene Menschlichkeit. Das hat er erst später. Das
war in den 90ern,
ne? Späte 90er, glaube ich. Da fing er damit an. Aber Heidmeier, Alter, weil dieser ganze Jargon, das ist so geil, wie die völlig an der Realität vorbeischreiben. Also erstmal waren die Nazi-Szene im Westdeutschland der 80er Jahre, war total winzig. Das waren vielleicht, wenn man alles zusammenzieht, waren es vielleicht 1000, 2000 Leute. Das war dann die Bewegung, die Michael Kühn unter anderem dann gegründet hat. Die waren völlig irrelevant, außer der Hype in den Medien. Niemand hätte sich für diese Leute interessiert. Aber auf jeden Fall in diesem Buch, was ich da gerade gelesen habe, von 1981, wird das so getan, als wäre das die Jugend kippt nach rechts. Und das wird immer verknüpft mit, der Mainstream sagt das ja auch. So, und überhaupt, und Jugendarbeitslosigkeit. Und es ist, das, der merkst du halt auch diesen Sozialdemokratismus, was wollen die denn? Vollbeschäftigung?
Ja, wenn man irgendwann anfängt, Verstand durch Gesinnung zu ersetzen, brauchst du ja zwangsläufig einen Gemeinschaftsschädling, an dem genau. du dich abarbeiten kannst.
Genau,
und das so skurril es ist, aber der Gemeinschaftsschädling
auch Nazis sein.
Waren oder sind ja. Also heute ist es ja ganz extrem, sind heute Nazis, genau. aber angefangen hat es in den 80ern, ja. Das stimmt.
Ne? Genau. Und das ist auch so, das führt mich auch direkt nochmal zurück zu dem, was ich gerade eben noch sagen wollte. Es ist nie gut, wenn sich wie Institutionen kulturell oder politisch oder medial komplett vom Markt entkoppeln, weil dann können die machen, was sie wollen. Mhm. So, und das haben wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade auch. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, weil es sind ja gerade diese WhatsApp-Nachrichten geleakt worden von diesem britischen Gesundheitsminister, ich glaube ehemaliger, Hancock. Das sind ja wirklich hunderte oder tausende von WhatsApp-Nachrichten geleakt worden durch die Zeitschrift Telegraph. Und dazu habe ich einen Artikel gelesen von, ich glaube, ZDF.de oder ZDFheute.de oder sowas. Und da müssen die dann schon irgendwie, also die üben natürlich keine Selbstkritik, aber sie müssen dann schon einräumen, ja, also da ist halt sehr viel Panikmache gemacht worden. Da wurde halt von höchstem politischen Ämter, gut, das war in Großbritannien, aber es war in Deutschland ja kein bisschen anders. So, ich freue mich auf die geleakten Nachrichten von irgendwelchen anderen Irren wie Lauterbach und Co. Auf jeden Fall. Aber es muss halt wieder reingenommen werden. Ja, das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von Querdenker-Narrativen. Das darf halt nicht fehlen. Man kann halt auch der Scheiß ZDF, wofür wir alle Geld bezahlen müssen, sonst gibt man einen Knast so, die müssen zähneknirschend halt darüber berichten, dass halt da der britische Gesundheitsminister da halt irgendwie wirklich Angst und Schrecken verbreiten wollte, bewusst halt Leute und sich über Leute lustig gemacht hat, die dann irgendwie jetzt halt zu Hause eingesperrt sind und was für ein Arschloch dieser Typ. Und da müssen sie zähneknirschen schon darüber berichten, weil das hat schon eine Relevanz, so, da können sie nicht hinten anstehen. Und dann, es muss aber rein, dass man damit Querdenker-Narrative bestätigt. Ja, mein Gott. Hm. Genau, da haben wir es wieder. Postmoderner Jargon mit dem Gemeinschaftsschädling, den halt ein vom Markt völlig entkoppeltes Mediensystem halt propagiert. So, und da haben wir alle drei gruseligen Sachen, die mittlerweile Ton angeben, so, das ist schon seit Jahren, also es ist ja alles schon, jetzt haben wir, glaube ich, die Peak, oder vielleicht siehst du das auch anders, vielleicht war die Peak auch schon 2000 beim Aufstand der Anständigen, aber ich sehe in meiner Zeit, in der ich jetzt irgendwie bewusst die Welt wahrnehme, seit 20 Jahren, sehe ich jetzt halt den Peak davon, genau. Und das ist nicht gut. Das ist keine gute Entwicklung.
Die Aufstand der Anständigen, das war ja, fing ja nicht umsonst an mit den Grünen, als die Grünen erstmals in der Bundesregierung saßen. Und das war eher so eine Art eine Kultur, wie hat das mal Helmut Kohl genannt? Helmut Kohl wollte ja auch die kulturhistorische Wende, war es die kulturhistorische?
Oder geistig-moralische.
Die geistig-moralische Wende, genau.
Ja.
Und das war die geistig-moralische Wende der Grünen, auf die sie auch 20 Jahre hingearbeitet hatten.
Genau.
Und
genau.
Teilweise
30 Jahre, also 68 fortfahrend, ne? Also da war der etliche Alter genau. 60er in der Regierung.
Ja. Und zweifellos haben wir jetzt im Moment den vorläufigen Höhepunkt zumindest. Ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber all das war schon angelegt in den frühen 2000ern, auch in den 90er schon. Mhm. Ich glaube, das hatten wir auch in unserer ersten Sendung, ja, dass dieses ganze, ob das MeToo ist, der Antirassismus, Cancel Culture, das gab es alles in den 90ern schon, halt ohne Internet noch. Ja, die Interim war ja so das ausgedruckte Internet damals, der Internetersatz.
Ja. Wer das nicht kennt, Interim, autonomen Zeitung aus Berlin, gibt es halt auch seit den 80ern, glaube ich.
Ne? Irgendwo noch im Netz. Ich habe letztens mal googelt, also man kann so ein paar Ausgaben noch nachlesen. Also wirklich crazy.
Ja, wir hatten das in Hamburg, hatten wir das in Norddeutschland, hatten wir die ZEC. Da gibt es, glaube ich, auch mal das Info aus der Roten Flora. Erschien immer alle zwei Monate, hatte ich auch, glaube ich, alle Ausgaben.
Nee, die Interim aber alle zwei Wochen.
Das, oder so.
Alles, das war das Besondere. Die erschien so oft, also und durch diese Häufigkeit sozusagen war sie ein bisschen unmittelbarer und deswegen, also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man kann sagen, so eine Art Internetvorläufer gewesen.
Genau.
Aus diesem Buch Kommunikationsguerilla. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst.
Nur vom Namen habe ich aber nicht gelesen. Aber war auch so ein linker Bestseller innerhalb der Linksradikalszene.
War so ein Bestseller, aber auch die Cancel Culture. Cancel Culture wurde da eigentlich vorweggenommen.
Genau.
Cancel Culture ohne Internet. Wie macht man das ohne Internet?
Genau. Ja? Ich kann mich da auch noch gut dran erinnern. Du hast es ja auch gesagt, wie in den 90ern konnte man in Berlin-Kreuzberg in keine linke Kneipe gehen, wo nicht irgendwelche Steckbriefe von angeblichen oder tatsächlichen Nazis oder Vergewaltigern aushingen. Und das hatten wir auf jeden Fall, das so wie ich
das. Also die Leute, die das gemacht haben, haben alle Kommunikationsguerilla gelesen, auf jeden Fall.
Ja, ich habe es nicht gelesen. Aber das
brauchen wir nicht. Ja.
Brauchen wir nicht. Aber gut, interessant. Dann lass es da mal zurückkommen auf das eigentliche Hauptthema, nämlich die Zivilgesellschaft. So, weil das ist ja was so sich entwickelt hat in den letzten 30 Jahren, würde ich sagen. Also Fall der Mauer, Osten tatsächlich damals richtig krasses Nazi-Problem. Ich finde es so interessant, wenn ich diese alten Bücher lese, da werden ja auch ganz viel, es gibt, ich habe ein gutes gelesen, das heißt Auferstanden aus Ruinen von 1991, Edition Tiamat. Bernd Siegler hat es geschrieben, das ist 168 Seiten dick oder so. Wirklich interessant, auch nochmal so dieses, auch diesen Pseudo, diesen verordneten Antifaschismus der DDR nochmal aufgearbeitet, auch den Antisemitismus, der jetzt Antizionismus getan war in der DDR, von der Staatsführung und so weiter. Wie da auch der Staat teilweise halt, wie harmlos die, also wie die umgegangen sind mit richtigen Nazi-Skins, so, interessant. Teilweise waren das so für die Rollkommandos. Und die haben sich auch bewusst in Kneste zusammengesperrt, damit, und die Nazis haben das erst später begriffen. Also in Ingo Hasselbach zum Beispiel, so einer der berühmtesten Aussteiger. Schon interessant. Es war halt einfach eine komplett andere Zeit, andere Zeit damals. Und dann fiel die Mauer. Und dann gab es ja wirklich eine explosionsartig angestiegene rechte Szene. Und auch da interessant, die Medien, auch große tonangebende Medien, von Spiegel bis Stern, waren damals auch schon eigentlich im Prinzip auch schon Current Things supported. Dann war ein Spiegelcover damals, das Boot ist voll. Und das war damals eine ganz andere Migration Anfang der 90er Jahre. Das waren halt keine Araber. Das waren halt Bürgerkriegsflüchtlinge aus Jugoslawien. So, oder halt Sinti und Roma zum Teil, auch zum Teil. Die da halt irgendwie völlig überfüllte Flüchtlingswohnheime reingesteckt wurden, bis nichts mehr ging. Und da tatsächlich, der mediale Betrieb hat da, jetzt mal mit Ausnahme von Taz oder so, da haben viele mitgemacht damals. So, und da wurden die Anschläge auch verklärt und gesagt, naja, gut, ja, ist schlimm, aber.
Es gab einen Fall, als der Spiegel, Spiegel Nazis bezahlt hat dafür, dass sie dabei sein dürfen bei einem Überfall auf ein Flüchtlingsheim. Das war auch Anfang der 90er bekannter Fall damals.
Ja, genau, und da wurde viel Geld gezahlt an irgendwelche Nazis und genau, das damit dann die halt auch irgendwie dann, was weiß ich, sich dann mit Hitlergruß in Pose setzen. Und auch da, und das erleben wir heute ja wieder, heute ist natürlich die mediale Politlandschaft, das ist natürlich komplett auf links und woke gedreht, aber es ist halt im Prinzip eigentlich derselbe Geist. Man begleitet halt das, was halt gerade irgendwie tonangebend im Mainstream ist, begleitet man medial mit oder prescht sogar richtig voran. Der Spiegel hat das in Worte gefasst, was halt irgendwie der brave Ossi-Bürger, der hat Beifallklatschen neben dem brennenden Flüchtlingswohnheim in Lichtenhagenstadt, hat der Spiegel in korrekte Worte gefasst. Und das finde ich auch interessant, das nochmal retrospektiv zu betrachten. Die Medien waren schon immer scheiße. Ja. Das ist einfach so. Tut mir leid, es war schon immer ein Politbetrieb, so, und jetzt hat sich der Wind hat geweht und dann machen sie da alle mit. So. Und
nee, also dieses Gefühl ähnelt sich auch sehr. Ich weiß noch, in den 90ern war ich wirklich wütend so auf die Medien. Also ich war damals noch bedeutend jünger, ein bisschen naiver, aber ich hatte schon so eine Wut gegen diese meiner Meinung nach ungerechte Berichterstattung in den Medien. Und das ist dieses Gefühl habe ich heute wieder. Ja, also das genau. Da gebe ich dir absolut recht.
Genau, aber dann entwickelte sich ja nach dieser wirklich, das hatte ich mit dem Jan Gerber ja auch sehr ausführlich auf seine unnachahmliche Art, der das ja erklärt, wie das halt in den 90ern war, dass halt tatsächlich diese rechte Szene eine Bewegung wurde, weil das halt wirklich total verankert war, gerade in den kleineren Städten. Aber gleichzeitig entwickelte sich ja auch diese Anfänge der Zivilgesellschaft, ne? Da kannst du bestimmt auch viel zu erzählen, wie das so losgeht. Also das, was wir heute halt alles haben. Vielfalt tut gut, Bund statt Braun, ja, Netzwerk, Demokratieförderung, keine Ahnung.
Das ging früher los, als man dachte. Ich habe zwar letztens auch, wir hatten ja so über die Baseballschlägerjahre ein bisschen gesprochen, ich habe da natürlich auch meine Horrorgeschichten erlebt, aber wenn man ganz ehrlich ist, das war sehr schnell zu Ende. Und wenn man sagt, die gesamten 90ern war die Antifa eine Widerstandsbewegung, bei der es um Leben und Tod ging, stimmt das nicht ganz. Es gab natürlich spektakuläre Morde an Linken, aber hauptsächlich waren es ja, ich sag mal, viele Gastarbeiter oder ja Migranten, die darunter zu leiden hatten. Aber unter den Weißbrötchen war das ruckzuck gegessen. Also ich weiß noch, unsere erste große Antifa-Demo in Dessau, da stand auf dem Fronttransparent, die braune Pest geht von diesem Staat aus, und da sind alle mitmarschiert, da ist die SPD von Dessau, die Grünen.
Geil.
Nach unserem Gespräch ist mir das erstmal eingefallen, dass gab da auch die Nazi-Überfälle, gingen natürlich noch weiter bis in Mitte der 90er Jahre, aber der Boden war schon längst bereitet dafür, dass es nicht mehr so war. Und ich hatte den Eindruck, hatte ja noch so eine Band, wir sind ja ab Anfang der 90er, wir sind ja auch so durch Ostdeutschland getourt, und ich hatte den Eindruck schon so ab spätestens Ende der 90er Jahre, dass die Messe gesungen war. Es gab kaum noch Nazis, es gab weniger, das waren so paar Nachzügler, die meisten hatten dann Familien gegründet, sind bürgerlich geworden. Die waren Ende der 90er schon weg, so mein Eindruck zumindest. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, keine Frage, aber das Ruder hatten längst die Linken und die Zivilgesellschaft schon übernommen. Als die Grünen ans Ruder kamen, dann ging es denen ja auch, glaube ich, darum, das nur nochmal zu exekutieren. Also so nach dem Motto, wir sind nicht nur eine Partei, die ja mal jetzt eine Wahl gewonnen hat und in 4 Jahren wieder weg ist, sondern wir manifestieren das, indem wir unseren Klüngel, unser Milieu sozusagen auch sozusagen so eine kulturelle Bedeutung verleihen, die Zivilgesellschaft. Ne? Wir sind jetzt hier, wir sind jetzt das neue Deutschland und so weiter.
Genau, das finde ich auch immer interessant, sich das, weil das ist auch so Diskussionen, die ich dann auch oft dann hatte, weil viele natürlich gesagt haben, ja, aber ist doch gut, dass es jetzt so diese Zivilgesellschaft gibt, die halt dann da die Anti-Nazi-Demos organisiert, ist so gut, dass es breite Bündnisse gibt gegen rechts und das war ja gut, also im Westen, wo ich ja dann irgendwie auch aufgewachsen bin, ich bin zwar gebürtiger Ossi, aber ich bin ja im Westen groß geworden, meine Kindheit habe ich ja in Lübeck verbracht und meine Jugend und da gab es dann auch, also Lübeck war in den 90er Jahren auch ein heißes Pflaster teilweise. Also das ist auch immer interessant, sich da Philipp Schlaffer, der Berufsaussteiger, der kommt ja auch aus der Nähe von Lübeck, wohnt da jetzt ja auch wieder. Und der war in den 90er Jahren Nazi-Skin und die haben halt regelmäßig die Walli angegriffen. Das war noch ein bisschen vor meiner Zeit. Die Walli ist halt das linke Jugendzentrum da. Das war so Ende der 90er. Und in den 90er gab es auch wirklich heftige Brandanschläge auf Kirchen, wo halt eine Familie aus Algerien oder Tunesien, glaube ich, Kirchenasyl hatte. Und da wurde halt die Kirche in Brand gesteckt. Und der Pfarrer da wurde an seine Tür Hakenkreuze geschmiert. Wir kriegen dich. Und dann natürlich der Brandanschlag aufs Flüchtlingswohnheim 1996 mit 10 Toten, wo es nie aufgeklärt wurde, wer das jetzt war. Sie hatten lange da den Safran Eid. Das war ein Heimbewohner im Verdacht. Aber es gab auch sehr starke Hinweise auf so eine Nazi-Skin-Clique aus Grevesmühlen. Das ist MacPom ganz in der Nähe. Ja. Und es ist nie aufgeklärt worden. Es gibt keine Verurteilung. Diese 10 Toten sind irgendwie ungesühnt. Das ist halt sehr erschreckend. Ich halte beides für möglich, aber ich halte es tatsächlich, so wie ich mich da informiert habe, halte ich es auch für eher wahrscheinlich, dass es die Nazi-Skins waren. Mhm. So, also Lübeck war tatsächlich auch nicht ohne, aber es war dann eigentlich auch spätestens nach der Jahrtausendwende war da eigentlich auch Schluss. Also als ich dann anfing, als Punker rumzulaufen oder später in der linken Szene, da hatte sich das komplett ausgedünnt. Und da gab es dann natürlich so ein paar rechte, so eine rechte Jugendklicke und eine NPD, die aber waren irrelevant. Diese kleinen Nazi-Klicke, die teilweise im Fußball auch drin hängen, den hat man mal in die Schnauze gehauen, wenn es eine Konfrontation gab. Ich bin da mal tatsächlich mal verurteilt worden, weil ich jemanden verprügelt habe, der schon
der schon am Boden lag.
Ja, unehrenhaft. Ich musste von der Polizei tatsächlich runtergezogen werden von dem. Bin dann tatsächlich auch verurteilt worden nach Jugendstrafrecht. Aber solche Aktionen haben natürlich auch dazu geführt, dass die Faschos, die Partys noch gab, sich dann nicht mehr getraut haben, die Walli anzugreifen. So, das haben sie nämlich davor noch gemacht und dann haben wir das mal geklärt. So, und das hat dann auch funktioniert. Pädagogische Schläge, manchmal bringt's was. Da gab's aber immer einmal im Jahr so einen NPD-Aufmarsch mit so 100 bis maximum 350 Leuten. Das sollte so das norddeutsche Dresden werden. Weil das war auch zu Jahrestag der Bombardierung Lübecks. Und die ganze Stadt geführt, stand geschlossen gegen diesen Nazi-Aufmarsch. Es war klar, dass das überhaupt keinerlei Inputs ist. Und das war schon wirklich, das war ein reines Szene-Event. Da kriegen sie maximal 350 Leute aus ganz Deutschland rangekarrt. Aus Norddeutschland. Niemand läuft da mit aus der bürgerlichen Gesellschaft, wie das teilweise im Osten ja noch eine ganze Weile weiterging. Und das war meine direkte Begegnung mit der Zivilgesellschaft, in dem ich damals.
In welchem Jahr war das?
2006 bis 2012 gab es ja auch mehr schon. Ich war 2007 und 2008, war ich damals ja tief drin in der autonomen Antifa-Szene und wir hatten damals so ein Bündnis zwischen norddeutschen Antifa-Gruppen gegründet und waren Teil dieses Zivilgesellschaftsbündnis mit diesem peinlichen Namen, wir können sie stoppen. Ja. Das sollte dann cool auf Englisch sein und dann hat dann aber keine Kirche oder MLPD oder gesagt, nee, kann das bitte auf Deutsch, das wäre uns lieber.
Der FLPD, sehr gut.
Ja, dann verstehen das auch versteht das ja jeder und das ist ja auch so modern mit Jugend und wie kannst du das wollen sie nicht. Und das war, diese runden Tische, es war grauenhaft und ich habe mir fast schon eigentlich lieber gewünscht, ich möchte lieber eigentlich im rein autonomen Bündnis sitzen, wo man über gewisse Sachen gar nicht, natürlich ist es auch okay, da irgendwie Randale zu machen. Das ist eigentlich unser Konzept, um diesen Aufmarsch zu verhindern. Eigentlich wollen wir das machen. Aber erklär das mal irgendeinem Pfarrer, erklär das mal irgendeinem Waldorflehrer, erklär das mal irgendeiner, heute nennen sie sich Omas gegen rechts, irgendwie, keine Ahnung, irgendeine alte SPD-Tante. Also Zivilgesellschaft, die, ganz schrecklich.
Die Omas gegen rechts, die stehen für all das, was daran so widerwärtig ist. Ja. Also ich weiß noch, das so gab's, wurde auch ruckzuck, in Sachsen-Anhalt wurde Miteinander e.V. gegründet, das war schon relativ bekannt. Ja, einer der ersten großen Vereine, dann ploppten in jedem Kacknest irgendwelche Initiativen hoch, die alle noch sehr opulent mit Mitteln ausgestattet wurden.
Immer Staatsknete.
Und deshalb waren ruckzuck diese großen Antifa-Demos, wurden dann zu so ein Volksfront-Demos sozusagen gegen rechts und wurden auch, wie gesagt, komplett durchfinanziert. Und ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber so Mitte der 2000er habe ich dann auch, da hat es für mich aufgehört. Da stand auch so eine Oma am Rand und hat Nutella-Brote gratis verteilt und mit so einem Schild, lieber braun auf der Schnitte als braun auf der Straße. Und ja, man muss auch sagen, die oft von uns zitierte Bonjour Tristesse, die Hallenser, wirklich sehr, sehr gute Zeitung aus Halle, die haben das auch sehr früh schon sehr gut analysiert und begleitet. Die Bahamas natürlich auch, die hatten da auch früh einen Riecher schon, um zu erkennen, was da gerade
abgeht. Eigentlich schon nur ab 2000, als der Aufstand der Abstimmung
losbrach. Ab 2000.
Als der Staat den Antifaschismus zur Chefsache erklärt hatte.
Genau. Und interessant war halt nur, dass wie breitwillig die ganze Antifa da dann auf einmal mitgemacht hat in diesen Initiativen. Ne? Und auch sich diesen Jargon drauf geschafft hat, den um eigene Begriffe erweitert hat noch. Das war immer so eine, ja, diese Mischung aus Manager-Magazin-Sprache und so Recherche-Antifa-Sprache und so ein bisschen, ja, Männermagazin kam auch noch dazu. Und dieser Jargon ist ja auch bis heute geblieben. Und was man auch nicht vergessen darf, dass die sitzen ja heute alle 20, 25 Jahre älter immer noch in diesen Initiativen und heute machen die alle mit bei dieser nächsten Kulturrevolution, ne, Richtung Wokeness.
Genau.
Alle mit dabei.
Genau, und grün natürlich.
Und also ins grüne Woke und so weiter.
Nachhaltigkeit, ja. Genau.
Und man auch da hätte man am Anfang noch wohlwollend sagen können, okay, die brauchen Jobs und das auch. Also ich habe das in der Tat damals verstanden und wenn da jemand irgendwie untergekommen ist in so einer Initiative und einen guten Beruf hatte und ein paar haben auch heute, die ich noch kenne, ein paar haben da auch ihren Verstand behalten, so ist das nicht, aber das Gros macht diese ganze Scheiße mit.
Ist eigentlich interessant, wenn man sich das mal anguckt, so Entwicklung aus der linksradikalen Szene, linksradikale Szene-Biografie. Mhm. Viele sind ja dann, man steigt da ja nicht aus wie aus der Nazi- oder Islamisten-Szene, sondern man wird dann einfach gemäßigt, das Studium ist zu Ende, dann gehst du ja nicht mehr jedes Wochenende nach der Demo, bist du mein Vater oder Mutter, dann geht's eh nicht. Aber das Gedankengut behält man ja irgendwie bei. So. Und macht dann irgendwie Karriere, meistens in staatsnahen Betrieb oder direkt in staatlichen Institutionen. Diese Leute gibt es, das sind halt diejenigen, die dann irgendwie Kulturwissenschaften oder so ein Quatsch studiert haben. Die wenigsten studieren ja BWL oder VWL ne? oder irgendwie Medizin oder so. Die meisten studieren ja irgendeinen geisteswissenschaftlichen Unsinn. So, meistens KUWI. Oder soziale Arbeit, auch sehr beliebt. So. Und dann bist du natürlich, dann gehst du halt in die Zivilgesellschaft rein und verdienst dein gutes Geld und
zweiter Arbeitsmarkt.
Der zweite Arbeitsmarkt, genau, der staatsnahe oder eben staatliche Arbeitsmarkt. Genau. Und hast ja diese ganzen Skills, wie du es auch schon gesagt hast, einfach schon in den 90er Jahren in deiner Antifa-Zeit gelernt. Oder halt irgendwie als Organisator von irgendwie Punkkonzerten oder so. Es ist ja einfach so. Also auch das,
was oder ich im Plenar.
Oder im Plenar, genau.
Man hat gelernt, wie organisiere ich Mehrheiten, wie setze ich mich, also auch das muss ich sagen, das habe ich meiner Hausbesetzerzeit zu verdanken, wie setze ich mich in einem Kollektiv durch, ohne dass das Kollektiv merkt, dass ich mich gerade durchsetze und aber ja, Entschuldigung.
Genau. Und dann gibt es halt aber noch diese anderen brutal gescheiterten Biografien. Die gibt es ja auch in der linksradikalen Szene. Also ich kenne ja auch so. Also
du hast schon mal erzählt, ja.
Ich habe da auch noch so, ich habe keinen Kontakt mehr, aber ich verfolge, habe das eine Weile verfolgt, weil ein alter Genosse und damaliger Mitbewohner von mir, drei Jahre im linken Wohnprojekt zusammen gewohnt, kenne ich auch ewig, ist schon mal irgendwann in den Knast gegangen, weil er mit Brandsitzen erwischt wurde, mit Zeitzünder. Kein Kavalier, der saß halt anderthalb Jahre im Bau. Geile Karriere, hat nie irgendwas aus seinem Leben gemacht, der ist genauso alt wie ich und hockt in Hamburg irgendwie rum und, weiß ich nicht, jobbt irgendwie.
Es gab immer,
und ist so richtig gescheitert, der hat nur diese Szene, nichts anderes.
Es gab immer so Verrückte halt auch, so ganz viele bei uns, muss ich mal wirklich sagen, das war, die Antifa war ja wirklich so ein Auffangbecken für sozial gestörte Soziopathen. Also ganz oft Leute ohne Freunde, ja. alle bei der Antifa gelandet.
Genau.
Und viele Gestörte darunter, viele Verrückte, die aber trotzdem irgendwie den richtigen einen Riecher hatten für das, was kommt. Also sie konnten es nie nutzen für sich selber, weil ihnen sozusagen das nötige Maß an Ehrgeiz und an Rationalität gefehlt hat. Aber die hatten immer einen Riecher. Also es gab in vielen Antifa-Gruppen diese Verrückten, die Autonummern gesammelt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet.
Autonummern?
Bei uns gab es welche, die haben Nazi-Autonummern gesammelt.
Ja, klar, und ich auch
hatten
bei der Recherche.
Hatten am Ende seitenweise Ordner voll mit Nummern, die
völlig, denn damit?
Völlig Quatsch, ja. Oder auch diese Brandanschlagsfetischisten. Viele sind ja in der Psychiatrie gelandet, auch in 90er Jahren. Passau damals gab es ja diese, ich weiß nicht, durch anders, diese ganz spektakulären Fälle Antifa Passau. Da haben sich so ganz viele
129 A-Verfahren sogar gegen die, ne?
Ja, und da gab es dann Selbstmorde unter den Leuten. In Halle gab es jemand, der auch trauriger Fall, der hat irgendwie sein Bekennerschreiben auf Arbeit im Kopierer liegen lassen und ist dann hochgenommen worden, auch viele in der Psychiatrie gelandet. Ja. Aber die hatten alle eins gemein, sie hatten irgendwie schon den Riecher, was kommt, was wir jetzt haben. Sie waren halt bloß, und das ist das Tragische, sie konnten nichts draus machen sozusagen, sie konnten nicht von profitieren.
Man kann eigentlich wirklich sagen, dass halt bis auf eine kurze Phase, vielleicht so 89, 90, 91, 92, also wirklich so, also aber eigentlich auch mehr oder weniger nur im Osten. Zur Hochzeit der Brandanschläge auf Flüchtlingswohnheime, wo es jeden Tag mehrere Übergriffe auf Ausländer gab oder auf Linke, Schwule, sonst wen, wo halt da irgendwie tausende von Leuten in Lichtenhagen und Hoyerswerda geklatscht haben, wenn die Brandsätze flogen. Und die Medien und teilweise auch die führende Politik, also Abschaffung des die de facto Abschaffung des Asylrechts, Veränderung, Verschärfung des Asylrechts 93, bis auf diese Zeit von 90 bis maximal 93 war, wo halt tatsächlich irgendwie so Nazi-Skins oder so tatsächlich vielleicht so ein bisschen die Vorreiter der Massen, Vorreiter waren von dem, was Politik und
im Osten,
viele Normalbürger
im Osten,
im Osten gedacht haben, wo die vielleicht so eine gewisse Avantgarde-Funktion hatten, war es eigentlich schon immer die Linke, radikale Linke oder die Kulturlinke, die halt eigentlich bis auf diese 3 Jahre in Ostdeutschland eigentlich sonst immer schon ungebrochen den Riecher hatten für das, was demnächst Mainstream wird.
Auch in diesen 3 Jahren hatten die Linken die Kontakten zu den Verbänden, zu den Stadtverwaltungen, es gab zwar dieses AGAT-Projekt, wo auch die Nazis so ein bisschen Fördergeld abgekriegt haben, aber auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, als wir die ersten Häuser 91, 92 besetzt haben, wir hatten immer einen heißen Draht zur Stadtverwaltung. Die haben immer geduldet, die konnten da machen, was wir wollten. Es gab immer irgendwelche Pfaffen, die uns hinterhergejuchtelt sind, um sich dran hochzuziehen und mit Kamerateams und so weiter. Also das war eher eine interessante Episode und nicht umsonst hat ja auch Wolfgang Pott, ich glaube in seinen späteren Werken, das alles zurückgenommen. Hat gesagt, dass er sich geirrt hat in das Jahr danach, war, glaube ich, heißt sein Werk dazu.
Ich habe das noch nicht gelesen, das kenne ich noch nicht. Ja.
Und
aber es gibt so ein schönes Bonmot von ihm, wo er gesagt hat, ja, irgendwann hat man den Leuten halt beigebracht, dass sie die Ausländer nicht mehr totschlagen sollen, sondern als Träger exotischer fremder Kulturen zu schätzen haben. Genau, das ist ja genau dieser Kulturrelativismus, der da anfängt, der natürlich auch aus einer linken, vor allem grünen Ideologie herauskommt, obwohl es aber eigentlich auch schon was sehr Deutsches eigentlich auch. Dieser Kulturrelativismus, diese Begeisterung, nicht für jede Kultur, die amerikanische McDonald's Fastfood-Kultur, das ist ganz schlimm, das ist ganz, ganz schlimm. Aber so exotische fremde Kulturen, auch diese Begeisterung für Indianer, Karl May, der Indianer, der edle Wilde, so, es gibt ja auch Durchs wilde Kurdistan von Karl May, ist ja auch ein Klassiker.
Hab ich alle gelesen.
Ja, Hachi Alef Oma, habe ich alle die Filme gesehen als Kind natürlich. Ja. Holt mich heute aber leider nicht mehr so ab. Nicht gut gealtert, aber ist auch sehr deutsch. So. Und auch diese Lawrence of Arabia Mythos ist interessant, den Film habe ich gerade erst vor kurzem mal gesehen. Wirklich interessant, um auch so einen Einblick in dieses arabische Stammesdenken zu kriegen, aber auch das ist total verklärter Kitsch einfach. Und ich glaube, das fanden viele Deutsche auch bestimmt ganz toll und so. Und das setzt sich ja bis heute, das ist ja Mainstream-Politik. Ich finde es nur so witzig, dass die Kuscheltiere von denen nicht das machen, wie das die grünen Wogen-Deutschen halt haben wollen. Die machen, die wählen dann trotzdem CDU.
Die werden sich noch wundern, wenn in den Wirtschaftsstatistiken die Länder, die einst von Deutschland betuttelt würden, uns überholen werden. Ne? Und das ist ja abzusehen. Pakistan, Indonesien, Nigeria, die sind auf dem besten Weg.
Ja, genau. Ich glaube, es gibt vielleicht, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich glaube, da geht es auch nicht um so einen Quatsch, wie halten wir die Klimakatastrophe auf? Wo können wir möglichst viele Flinters und BIPOCs integrieren, sondern die machen halt Wirtschaftspolitik.
Ja.
Die wollen das voran.
Die wollen nicht mal arm sein.
Genau, die wollen nicht arm sein. Das hatte ich neulich auch immer gesehen. Es ist natürlich wie immer ein westliches, dieser ganze woke Quatsch, genauso wie dieses Gerede von der Klimakatastrophe. Es ist ein rein westliches Phänomen. Das gibt es nicht in China, das gibt es nicht in Nigeria, in Indonesien, in Malaysia, Singapur, da gibt es das alles nicht. Und das sind auch Gründe, warum es da wirtschaftlich funktioniert. Da hast du natürlich andere Repressalien natürlich. Also ich möchte natürlich nicht in China leben, Gottes Willen. Aber
Das wird ignoriert, dass da einfach Milliarden von Menschen nicht mehr arm sein wollen und die scheißen drauf, ob sich in Deutschland welche auf einer Straße festkleben.
Natürlich scheiße, aber zu Recht. Ich hatte auch früher so Diskussionen mit, auch mit einem alten Mitbewohner von mir, denn so dachte, wo ich immer gesagt habe, ja, aber wenn halt irgendwie dann der Migrant halt kommt aus Afrika oder so bettelarmen Land oder so, der hat doch genauso das Recht, der hat auch Bock, in einen McDonald's-Burger zu beißen. So ist doch geil. Genau deswegen kommen die Leute doch in den Westen, weil sie genau daran partizipieren wollen. Und dann, da sage ich auch Refugees welcome. Er meinte, nee, das geht nicht, weil das dürfen die nicht, weil das ist ja der Grund, warum es denen so schlecht geht. Und deswegen darf er das dann nicht. Ja. Okay, weit noch. Scheiß Logik, wird keiner verstehen. Kein Nigerianer wird das verstehen. Nee. Oder kein Mosambikaner oder sonst woher.
Vielleicht noch eine Anekdote zu unserem Zivilgesellschaftsding. Wir hatten.
Gerne, ich wollte eigentlich auch wieder darauf zurückkommen.
Zivilgesellschaft. Wir hatten ja, ich habe ja in Dessau fast 20 Jahre lang so einen Club gehabt, den Mietclub, hatten wir auch schon mal Thema. Und wir standen mal kurz vor der Schließung, weil die Grünen, die waren, saßen gegenüber vom Beatclub, hatten ihr so ein Wohnprojekthaus mit ihren Büros. Da gab es so eine alternative Liste, das waren am Ende, das waren praktisch die Grünen.
Ja.
Und die wollten uns platt machen, weil ihre Mieter sich beschwert hatten und wir zu laut waren, Punkkonzerte am Wochenende und so weiter. Und
oh, da war Punk noch Threat.
Ja, genau. Und
ging über die Grünen, geil.
Die wollten sozusagen das andere Dessau natürlich immer, die Grünen, aber nicht vor der eigenen Haustür. Und das waren,
kennt man ja,
haben uns wirklich das Leben zur Hölle gemacht.
Ja.
Und wir haben dann haben es dann irgendwie gedeichselt gekriegt, dass wir auch mussten nochmal um 40.000 Euro umbauen, Schallschutzmaßnahmen machen, obwohl wir waren zwischen einer Bahnlinie und einer Bundesstraße, also völlig absurd. Und haben dann aber gesagt, irgendwie, wir wollen uns rächen an denen und wir wollen die demütigen. Wir wollen machen nicht irgendwie nachts Klingelsturm, sondern wir demütigen die richtig. Und haben dann mit Fördergeldern aus diesem Zivilgesellschaftsprogramm so eine Diskussionsreihe gestartet.
Ja.
Und haben dann, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber haben die dann bei so einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung vorgeführt, diese Protagonisten von den Dessauer Grünen. War spektakulär mit Anwaltsdrohungen am Ende und
okay.
Wir haben es aber, wie gesagt, finanziert von diesem lokalen Aktionsplan. Das war damals das große Förderprogramm. Und ja, hat mir sehr gut gefallen damals. Hat ein Jahr gedauert, bis wir so weit waren, aber
ja.
Und das verzeihen die uns bis heute nicht, die Grünen. Also wenn ich da Dessau welche treffe, die Geschichte wurde uns nicht nachgesehen.
Das ist immer gut. Grünbashing immer gut. Das kann ich nur begrüßen. Ich würde gerne noch zwei Sachen nochmal ansprechen, dann können wir nämlich auch so langsam zum Ende kommen.
Ja.
Ist ja schon über eine Stunde. Und zwar, einmal finde ich das, einmal was Aktuelles, das machen wir noch am Ende, so dieses Förderanträge und so, oder vielleicht kannst du es auch jetzt ganz kurz abfrühstücken. Gibt es da schon News oder wie sieht es aus gerade mit den grünen,
mit
dem grünen Kulturbetrieb, mit dem ich gerade schlagen muss?
Also das ist, was ich vorhin angedeutet habe, ich denke, dass der CO2-Abdruck, der gute CO2-Abdruck, das ist meine Vermutung, wird eine Voraussetzung dafür sein, dass man in Zukunft begünstigt wird. Also man muss, das steht schon lange im Raum sozusagen, dass man Energie einsparen muss und ja, kann man ja von mir aus auch fördern, aber es wird sozusagen wie die Forderung nach Diversität, nach Nachhaltigkeit. Wir müssen jetzt schon bei diesen Neustadt-Kulturanträgen, muss man danach Tabellen ausfüllen, wie viele non-binäre Personen bei den Veranstaltungen waren und also ein Käse.
Was?
Ja.
Was? Das kann ja jeder sagen. Woran siehst du eine Person, die non-binär ist?
Quatsch, ich weiß auch nicht.
Ich komme auch zu dir in dein, ich komme aufs nächste Konzert und mach mir einen Nagel, mache ich mir bunt an, dann bin ich non-binär und queer.
Also ich muss dazu sagen, es ist noch nicht so streng, dass man deswegen kein Fördergeld kriegt. Also wir haben grundsätzlich in unseren, was wir für den Felsenkeller beantragt haben, haben wir so einen Käse nicht gemacht, keinen diversen Kram und kein Klima und so weiter. Aber wir tauschen uns auch ein bisschen aus in der Kulturszene und ich habe auch, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe wirklich gestandene Punker gesehen, die Förderanträge gestellt hatten und waren auf einmal Kapitel drin, wie sie für Non-Binäre und Frauen sozusagen auch tätig werden wollen, was ich auch sehr schmunzelt. Aber man kriegt doch Geld, wenn man das nicht macht. Aber man muss danach, wenn man das abrechnet, das Geld, gibt es so Tabellen, wie viele Frauen waren da, wie viele Männer, wie viele Non-Binäre. Was hat man getan dafür, dass alle gleichgestellt
waren? Hätte ich keinen Bock da drauf. Gott sei Dank bin ich solo-selbstständig und bin niemandem Rechenschaft schuldig.
Ja, aber das ist eine Frage der Zeit, bis das Zugangsvoraussetzungen wären. Das heißt, dass man Geld nur bekommt, wenn man das tut. Ja? So ist es, soweit ist es noch nicht. Und da denke ich, dass dieser CO2-Rechner, der wird jetzt die nächsten Wochen an den Start gebracht. Dann können auch wir als Felsenkeller unseren CO2-Fußabdruck berechnen. Und ich bin sicher, das wird irgendwann eine Voraussetzung werden, um Fördergeld, um Kulturfördergelder zu bekommen.
Was meinst du, wenn die nächste Bundestagswahl so abläuft, dass die Grünen aus dem Regierungsbündnis rausfliegen?
Die CDU macht das weiter.
Die CDU wird das weiter
machen. Absolut. Also diese Neustadt-Förderanträge, was ich gerade erzählt habe, das ist unter Monika Grütters, das ist die Vorläuferin von Claudia Roth, das war eine CDU-Frau, Das ist unter ihrer Obhut sozusagen erarbeitet worden.
Das führt uns nämlich auch wieder zurück in die Vergangenheit, in den Sieg der Zivilgesellschaft, Aufstand der Anständigen und so weiter. Das hatte nämlich der Martin Stobbe auch mal gesagt, ich glaube im Jahresrückblick, letztes Jahr, auf jeden Fall in irgendeiner Folge hat das auch mal gesagt, nämlich dieser AKW-Ausstieg, der ist ja nicht unmittelbar auf die jetzige, also das ist ja was Merkel zwar beschlossen hat, aber es lässt sich zurückführen auf das Regierungsbündnis Rot-Grün 98. Das haben die da ja schon angeleiert. Genau, also auch das ist jetzt, Merkel hat zwar das jetzt entschieden, 2011, nach dem Super-GAU in Anführungszeichen in Fukushima, wo, glaube ich, eine Person direkten Bezug auf die Toten gab es, der unmittelbar mit der Atomkraft zusammenhängt. Alle anderen Toten waren dann Opfer dieser Naturkatastrophe. Das hat ja natürlich nichts damit zu tun.
Ich glaube, es war gerade der Jahrestag, war? Ich habe auch
11. März. 11. März 2011. Genau. Das ist jetzt.
War vorgestern. Ich habe es noch im Radio gehört und auch da wieder. Deutschlandfunk.
Gut.
Sonst so viele 1000 Tote und also es wurde natürlich nicht gesagt, dass hier eine Folge des Atomunglücks waren, aber der Eindruck wurde erweckt.
Aber der Eindruck wird geweckt und das reicht ja, dass sich alle denken, die dummen guten Deutschen denken, Gott sei Dank werden jetzt im April die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet.
German Angst ist das.
Die Deutschen lieben Angst und Apokalypse. Sie sehen den Weltuntergang herbei, fürchten ihn gleichzeitig und möchten dann alles daran setzen, den aufzuhalten, den sie selber sich eigentlich wünschen, weil sonst hätten sie gar keine Legitimationsgrundlage für diese apokalypse Geilheit. Und dann möchten
Jan Gerber hat ja die Theorie, dass wo kommt diese German Angst her? Das haben ja, glaube ich, amerikanische Soziologen in 18 oder 70 in der 70er irgendwie auch diesen Begriff geprägt, und er hat die Theorie, dass die Angst der Deutschen vor einem nicht stattgefundenen für die nicht stattgefundene Bestrafung des Holocaustes ist. Also die Deutschen sind nie bestraft worden für den Holocaust und dass diese Irration, also die vor allen voran die Angst vorm Atomtod war, die nirgends in der Welt so ausgeprägt ist wie in Deutschland, dass dort dieses soziale Phänomen German Angst herruht. Und
man könnte jetzt noch weiter. Älter. Ich glaube, das ist älter. German Angst ist, glaube ich, älter.
Nein. Der Begriff ist.
Also der Begriff nicht, aber ich glaube, dieses Phänomen.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine Folge für des Zweiten Weltkrieges und für die nicht stattgefundene Bestrafung. Es gab ja auch, war ja damals auch in Medien, in 15 Jahren, es war ja bekannt, dass die Amis eigentlich auf Deutschland die Atombombe werfen wollten. Man könnte jetzt weiterdenken, dass die eigentliche Strafe für den Holocaust jetzt gerade kommt, weil wir dieser rot-grünen Klicker ausgeliefert sind. Und das ist eigentlich unsere Strafe für den Holocaust. Also eine indirekte Folge der German Angst.
Okay.
So gesehen haben wir es verdient.
Ich habe das nicht verdient.
War die These zu steil jetzt?
Interessante These. Vielleicht hat da ja jemand auch Gedanken dazu. Naja, ich kenne das ja auch noch. Ich habe es nicht auch in Teilen der antideutschen Linken in den 90ern, die gesagt haben, DDR war eigentlich... das war eigentlich die Strafe so für zumindest einen Teil der Deutschen, dass sie da wie direkt unmittelbar ins nächste diktatorische System so. Da war ich weiß ja gar nicht, ob die Zustimmung da ähnlich hoch war zur SED und zum Staat wie im Nationalsozialismus,
deutlich geringer. Man hat das ja, glaube ich, auch an den Spitzeln gesehen, die zivilen Spitzel, sag ich mal, in der Nazizeit waren viel, viel mehr. Es gab Unmengen unverlangt eingesandte Denunziationen, während die SED halt dieses IM-System aufbauen musste. Die mussten Leute zwingen, das zu tun.
Ja. Aber trotzdem gab es ja genug Zuträger für dieses System auch. Vielleicht nicht ganz so krass wie in einer
ja, nicht annähernd so krass, ja.
Ne, die Nazis waren ja auch, das hat Götz Ali auch mal gesagt, eine Wohlfühldiktatur. Also das ist ja Hitlers Volksstaat, das ist ja im Prinzip natürlich war es eine Diktatur, so, aber im Prinzip hat die meisten Leute haben sich damit gut arrangiert, von denen ging es ja gut. So, und das war in der DDR nicht ganz so. Nee. Weil natürlich, man war ja besetzt, und man musste halt Reparationsleistungen zahlen an eine fremde Macht, an die Russen oder Sowjets halt. So, und überall hingen halt irgendwelche Rotarmisten halt rum. Und
es gab Westfernsehen, ne? Das war der Hauptgrund. Also man hat täglich jeden Abend gesehen, wie es auch sein könnte.
Wie es auch sein könnte, ja. Abgesehen davon ist es natürlich auch so ein bisschen so, wenn halt irgendwie eine antideutsche Linke in den 80er, 90ern gesagt hat, westdeutsche Linke, in den 80er gab es die antideutsche noch nicht, aber wenn das so Linksradikale gesagt haben, ja, das ist eigentlich... ist man ja schön raus aus Nummer, weil man selber lebt ja schön im freien Westen und dann können die anderen dafür blechen und bluten. Okay, aber ich bin kein Fan von solchen Thesen von wegen DDR als Strafe. Also
ach so.
Gut, dass das System weg ist, Gott sei Dank.
Natürlich, ja.
Genau. Ich will eigentlich nur mal sagen, ich finde das so, wo wir vorhin auch Aufstand der Anständigen kurz hatten, das finde ich so, ich bin ja zum Beispiel in den frühen 2000er in die linke Szene gegangen und auch Autonome Antifa ganz tief drin gewesen und so. Und da war das ja alles schon, die Saat war ja gesät. Aufstand der Anständigen war ja Sommer, Herbst 2000, nach dem Bombenanschlag in Düsseldorf, glaube ich, ne? Mit 10 Verletzten.
Ja.
Genau. Und das war ja auch die Zeit, die Morde an Alberto Adriano in Dessau, das war doch in Dessau.
Das war 2004, glaube ich.
Nee, das war Uriallo. Alberto Adriano war dieser Familienvater. Nee,
das war, warte.
Der aus Ghana, glaube ich, kam und da totgeschlagen wurde von so Nazis.
Ja. Ich überlege gerade, in welchem Jahr das war.
Das war 2000. Das war 2000. Im Sommer 2000 war das. Und ich glaube, danach hat dann Schröder gesagt, jetzt reicht's. Jetzt ist mal Schluss damit. Und da gab es ja diese riesigen Demos. Also im Prinzip auch, dass die Deutschen gehen auf die Straße mit ihrer Regierung. Demonstrieren für ihre Regierung. Und auf einmal, da gibt es auch einen schönen alten Bahamas-Artikel. Und sogar, ich habe ein Interview gesehen mit dem, sogar Christian Worch, dieser völlig gescheiterte Neonazi-Kader, der ganz großer Medienstar war in den 90er Jahren, sogar der hat in einem Interview mal gesagt, naja, erst gab es die Kampfhund-Hysterie 2000 und danach gab es die Hysterie um die NPD, die damals unter 1% war bei bundesweiten Wahlen, NPD-Verbotsverfahren und so weiter. Und dann waren wir halt sozusagen die ausgeschlossen. Also sogar der hat es erkannt, wie eigentlich deutsches volksgemeinschaftliches Denken funktioniert nach 45, nämlich nicht mehr im klassisch nationalsozialistischen Sinne, sondern es wird dann halt transformiert in die Zivilgesellschaft. Ja. So, und so, und da muss der doch eigentlich sofort, muss dem doch klar werden, okay, hier ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen, ich höre jetzt auf, Nazi zu sein, weil das ist vorbei. Das ist vorbei. Deutschland wird kein Viertes Reich mehr. Die Antifa hingegen hat sich...
Aber die ganze Aussteigerbewegung beruht ja, glaube ich, auf der vielleicht uneingestandenen Einsicht in diesen Umstand, oder?
Ja, das ist ja klar, weil wenn du halt in dieser Szene aktiv bist, das ist ja klar, dass du da irgendwann, das ist ja eine Sackgasse. Also das funktioniert ja nicht, deswegen sind
das
auch
so eine richtige Welle. Es war, weiß nicht, wann das anfing, so 92, 93.
Hasselbach war der erste und dann ging es weiter.
Wann war das? Hasselbach?
Hasselbach war 93.
93 war, ja.
Ja, da kam das Buch raus, habe ich gerade auch nochmal gelesen, die Abrechnung. Habe ich auch vor 20 Jahren das erste Mal gelesen, jetzt mal wieder. Ja, da gab es halt diese Berufsaussteiger und natürlich auch so schlauere Leute wie der Axel Reitz, der ehemalige Hitler von Köln, der ist heute auch Berufsaussteiger, macht seinen YouTube-Kanal. Mhm. Ist auch alles mal ganz unterhaltsam. Ist ein bisschen Flashback auch für mich in die Zeit der 2000er. Aber das ist natürlich klar, das ist eine Sackgasse. Das ist ja völlig klar. Ich glaube, so jemand wie Worch oder Wulff oder wie die alle heißen da, die es noch gibt, diese Alt-Neonazi-Kader, die wissen einfach, sie haben nichts im Leben sonst. Also müssen sie ja irgendwie festhalten. Mhm. Aber denen ist ja auch irgendwie klar, das wird nichts mehr mit der NS-Revolution. Viel geiler finde ich eigentlich eher, dass die Antifa da eigentlich, ich glaube, da gab es auch viele Diskussionen in den 2000ern, aber trotzdem haben da viele dann mitgemacht und sind dann so, es war denn der antikapitalistische oder autonom antifaschistische Block auf diesen Massenkundgebungen, wo man halt mit dem deutschen Staat zusammen demonstriert. So, oder kannst du das noch so ein bisschen mehr erzählen? Gab es da auch eher so?
Ja, na klar, da haben alle mitgemacht. Also die Antideutschen waren ja ja, ich weiß nicht, ob da schon der Zerfall auch der Antideutschen anfing. Die da mitgemacht haben, es wechselten ja auch wieder viele, so war mein Eindruck, wieder in dieses Lager, also in dieses Struppi-Lager. Ja. Viele, wo ich dachte, das waren straight Antideutsche, die waren auf einmal wieder auf der anderen Seite und haben da mitgemacht, weil es da mehr zu holen gab, weil die Feindbestimmung einfacher war. Man musste nicht so eine intellektuelle Verrenkung machen, so ihrer Ansicht nach.
Ja.
Und das war ja, glaube ich, so Mitte der 2000er. Und das war eine Folge dieser der Entstehung und Etablierung der Zivilgesellschaft. Ja, die mitmachen wollten und die das nicht taten.
War ja auch lukrativer. Es sind ja auch nicht wenige, auch eher antideutsch orientierte Linke oder Antifas dann auch bei der Amadeo-Antonio-Stiftung gelandet und so weiter. Ja. Und das ist ja diese ganzen Vorfeldorganisationen
des Staates. Du hast das ja mit Jan noch ausführlich behandelt. Auch dieser Begriff antideutsch, der war nie wirklich präzise. Der hat ja nie präzise bezeichnet, was das wirklich war. Und deswegen gab diese homogene Bewegung, gab es auch nicht. Und deswegen sind diese Mitläufer Antideutschen, deswegen waren die ruckzuck wieder weg, weil sie eigentlich nie dazugehört haben.
Genau, wie immer. Ich habe gestern noch so einen Tag gesehen, hier auch in Plagwitz. Anti-Ds sind keine Linken. Das finde ich dann, das ist mir, hier laufen ja so ein paar Anti-Ims rum in Leipzig.
Wahnsinn, ja. Dass sie sich da noch abarbeiten.
Immer noch?
20 Jahre alter Scheiß.
Also okay, früher hat man,
Robert Kurz war der Erste, der...
Der gesagt, Antideutsche sind keine Linken.
Oder? Der hatte da so Texte zugeschrieben.
Also ich sehe das genauso. Ich bin auch nicht links. Ja, klar. Also von daher, volle Zustimmung.
Er hatte recht.
Ja. Genau.
Aber er hat es in nicht freundschaftlicher Absicht.
Nee, genau. Der Kurz hat doch auch ein Buch geschrieben, das habe ich auch in den mittleren 2005 oder 2006 gelesen, die antideutsche Ideologie. Es gab zwei Sammelbände. Es gab diesen Sammelband von Gerd Hahnloser, sie waren die antideutsche deutschen Linken, das habe ich damals gelesen. Und dann Kurz, der war ein bisschen intellektueller als diese Hahnloser-Beiträge in diesem Buch, das hieß die antideutsche Ideologie. Und beide Bücher haben mich eigentlich zum Antideutschen gebracht.
Okay.
Das ist faszinierend.
Beide nicht gelesen, ja.
Ich habe damals beide gelesen. Vielleicht kaufe ich mir die nochmal irgendwann und lese sie dann auch jetzt. Weil ich gerade so viele alte Bücher lese, die ich früher gelesen habe. Auch die Onkelsbiografie habe ich mir gerade mal wieder gekauft. Auch seit 2003 nicht mehr gelesen. Ist mal irgendwann verschütt gegangen. Irgendwie mal jemand ausgeliehen, alten Skinhead-Kumpel von mir ausgeliehen, nie wieder gekriegt. ja, falls du es auch hörst.
Onkels-Fan.
Ich hab's wieder. Die Onkels-Biografie, danke für nichts. Ist so geil. Der hat gestern, ich sag's jetzt einfach doch, ich hatte ja diese Denunzianten-Story da mit diesem Alexander Jo, mit unserem Leipziger, mit unserem Goldstück, der die Falschparker aufschreibt. Das hatte ich halt in eine Story gepackt auf Insta und hatte das unterlegt mit einem alten schönen Onkels-Song von 1985. Signum des Verrats. Mhm. Und da geht's halt um so Denunzianten. Und dann hatte mir ernsthaft eine Person irgendwie auf Insta geschrieben, coole Story, aber müssen die Onkels, muss das denn jetzt sein? Das willst du mich verarschen? Wer schreibt 2023 noch Anti-Dis sind keine Linken an irgendeiner Hauswand und wer regt sich im Jahr 2023 ernsthaft noch über die Onkels auf und will mir irgendwas darüber erzählen? Und dann habe ich geschrieben, wo ist denn das Problem mit den Onkels? Eigentlich hätte man gar nicht drauf eingehen sollen. Und dann meinen die, die haben aber schon so rechte Fans und das scheint die auch nicht zu stören. Und ich habe auch mal irgendeinen Song gehört das fand ich ganz eklig. Wahrscheinlich hat sie irgendeinen Song gehört von Störkraft oder Lanzer, wie früher immer bei Napster oder Kasa, wo dann drauf stand, keine Ahnung, Türke, böse Onkels, Türke, und dann war es halt irgend so eine Rechtsrock-Scheiße. So, aber nicht halt ein Lied von den Onkels. Also, ernsthaft Onkels erklären?
Um den Kreis mal zu schließen, also in dieser Kulturbubble, in der ich nötig bin, sehen das alle so. Die sind die Onkels mindestens problematisch, wenn nicht sogar rechts. Also alle sehen das noch so.
Ja, wer regt sich denn jetzt noch über die Onkels? Also wie 1994 kann man bitte sein?
Ja, ja.
jetzt noch damit zu kommen, eigentlich sind die ja rechts. Das ist so geil, Alter. Ja, die verkaufen halt Millionen von Platten. Wie viele Nazis soll es denn geben? Das ist ja ähnlich wie bei Freiwild oder so. Also die finde ich jetzt auch einfach, die mag ich nicht, die Band, aber das sind halt auch offensichtlich keine Faschos halt. Sonst würden die nicht Hunderttausende von Platten verkaufen. Naja, das so am Rande. Das fand ich witzig. Ich habe da nochmal nicht mehr drauf geantwortet. Das bringt ja nichts. Schöne Grüße. Ich weiß alles über die Onkels. Erzähl mir bitte nichts über die Onkels. Bin Fan seit 21 Jahren. Ich kann dir gerne Screenshots aus der Biografie schicken. Naja, gut. Jörg, wollen wir zum Ende kommen?
Ja, gerne. Heute gehen wir nirgends mehr wohin. Aber
nee, du hast jetzt auch musst jetzt weiter, ne?
Ich habe noch einen Termin.
Und schade, sonst könnte man nämlich Mittag essen, aber du bist ja beschäftigt jetzt.
Ich habe einen Mittagsessen-Termin sogar.
Ach so, ja, da will ich mich jetzt aber nicht hier reingrätschen. Ja. Das ist ja, genau. Hat bestimmt was mit Kulturförderung und...
Nee.
Oder was mit einer kommenden Veranstaltungsreihe? Das kannst du ja auch nochmal anteasern. Das hattest du nur auf Patreon gesagt.
Ach so, ja. Patreon hatte ich es erzählt. Wir machen ja gerade diese Reihe Kulturkollaps, nennt die sich. Und am 23. März ist unsere Abschlussveranstaltung. Da ging es im Prinzip darum, dass wir das beleuchtet haben, worüber wir heute auch geredet haben. Dieses komische Kulturfördersystem, was Deutschland hat, diese exorbitanten Ausgaben für die sogenannte Hochkultur, für die Theater, die Opern und so weiter, während die Kulturwirtschaft sozusagen so unter ferner Liefen läuft, gar nicht so richtig Kultur ist, ja, für die meisten.
Ja.
Noch vor 10 Jahren hätte ich gesagt, es braucht eine ganze Generation, um dieses System aufzubrechen. Seit Corona ist da Bewegung reingekommen. Nicht nur im positiven, auch im negativen Sinne, weil viele jetzt sozusagen an die Fleischtröge ran wollen. Und dieses Thema beackern wir ein bisschen. Da ist auch der besagte Mensching zu Gast. Das Theater, mittlerweile Intendant vom Theater Ruderstadt und der erste Intendant, der gesagt hat, es gibt eigentlich zu viel Theater, da muss sich was ändern. Sehr mutiger Mann. Sehr. Und am 23. März hier im Felsenkeller ist die Abschlussveranstaltung für Kulturkollaps, wer da Lust hat zu kommen.
Okay.
Und danke, dass ich hier Werbung machen darf.
Ja, gerne.
Vielleicht noch was, am 27.04. ist Klaus Bittermann auch im Felsenkeller zu Gast und liest Wolfgang Port. Da hoffe ich, dass du kommst, Philipp.
Da komme ich bestimmt vorbei, ja, genau. Da komme ich bestimmt vorbei und ich bin auch am 24.03. komme ich auch. Wenn ich da kinderfrei habe an dem Abend, weil dann legt die Ecke wieder im Laumanns auf. Letzten Samstag konnte ich ja nicht dabei sein, aber nächstes Mal nehme ich mir kinderfrei an dem Abend, da komme ich mal rum. Genau. Und ich betone es nochmal, Ecke ist morgen bei mir zu Gast hinter der Paywall. Und das wird bestimmt gut. Da gibt's auch ganz viel Nostalgie.
Schon neugierig.
Ecke, der letzte echte Skinhead Leipzigs.
Oh ja.
Genau. Okay, Jörg, danke dir für deine Zeit am Montagmorgen im Laumanns.
Ja.
Unter den Augen von Rosa Luxemburg. Okay.
Danke für die Einladung, wie immer.
Moderation, okay.
Nein, danke für die Einladung. Alles gut gemacht.
Sehr schön.